Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Coche Escoba. Comienzan los últimos días de la vuelta. Estamos en camino a Madrid, pero ahora las cosas se están volviendo muy crujientes. Así que ponte cómodo, coge un vino tinto, un bocadillo de jamón, un pincho de tortilla y vamos por el final.
Ja, ein weiteres Mal danke, Enrique González, für das letzte spanische Intro dieses Jahr. Intro auf der temperamentvollsten Sprache des Pelotons. Wir werden es vermissen. Vuelta ist erst nächstes Jahr wieder, aber wir gehen in die finale Woche rein. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und ihr seid im Besenwagen. Und ich bedanke mich auch wie immer bei Rafa für schon seit 4 Jahren Flamenco-Tanzen mit uns.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Hast du dich schon mal überschätzt? Vielleicht bei der Auswahl der Route für die Ausfahrt? Ungewohnte Umgebung, 3500 Höhenmeter, kein Problem. Oder ja, ich bin sicher vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück. Und dann war das Ganze doch wesentlich härter oder hat wesentlich länger gedauert als erwartet. Ich denke, solche Situationen kennen wir doch alle. Da kommen doch die Hungerast-Stories her, oder nicht? Und da kann ich nur sagen, es ist gut, wenn man sich nicht bei der Auswahl oder Konfiguration seiner Versicherungen überschätzt hat. Das hatte ich definitiv mal und die Versicherungslücke habe ich behoben. Unbesiegbar ist nämlich niemand von uns. Über sowas wie Berufsunfähigkeit nachzudenken ist besser, als immer davon auszugehen, dass schon alles so klappt, wie man es sich vorstellt. Ich habe mir damals ein Upgrade für meine Versicherung mit der Clark-App zugelegt, habe den kostenlosen Bedarfscheck gemacht und Versicherungslücken aufgedeckt und meine Verträge optimiert. Hol auch du dir das Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managst du deine Versicherung kostenlos und digital, sicherst dich ganz einfach ab, denn der kostenlose In-App-Bedarfscheck findet die Versicherungen, die für dich und deinen ganz persönlichen Lebensstil wichtig sind. Dazu gibt es noch eine ganz einfache mobile Vertragsübersicht und die Sicherheit, dass Clark für dich unabhängig aus über 180 Versicherern auswählt. Wenn du Interesse hast, gibt es mit uns nochmal ein Goodie obendrauf in der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren. Besenwagen bitte komplett in Großbuchstaben. Und für 2 hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shopping-Gutschein, zum Beispiel im App Store, bei H&M oder Zalando abstauben. 15 Euro gibt es schon, wenn du nur eine einträgst. Klingt gut? Dann check wie immer die Shownotes und du kannst schauen, wie du für dich das Beste mit der Clark-App rausholst. Apropos nächste Runde, Prämienrunde. Ich lade euch jetzt mal ganz herzlich ein, am 2. Oktober nach Köln zu kommen. Auf Pollerwiesen findet nämlich ein neues Radrennen statt, das Rival Crit. Und wir mit dem Besenwagen haben uns gedacht, ja, wir wollen ja immer den Radsport pushen und vor allem die Nachwuchsklassen. Und wir werden eine fette Prämie im Rennen der weiblichen und männlichen Junioren stellen. Also, Weltspitze der Junioren aus Deutschland, vereinigt euch in Köln am 2. Oktober. Es wird eine fette Besenwagenprämie geben für euch, für die ersten 3 der Gesamtwertung bei Junioren, männlich und weiblich. Ich denke, in den nächsten Folgen führen wir das nochmal genauer aus, aber hier schon mal die Ansage, wir sehen uns am 2.10. in Köln.
Boys, was geht?
Ich wollte gerade letzte Woche Spanien. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Vuelta den Giro macht? Dieses Jahr?
Erklären Sie das, Herr Voss.
Vuelta sonst gefühlt immer irgendwie nur 2 Leute, die so fit sind, dass sie die Rundfahrt auch gewinnen können. Und einer vom Movistar, der irgendwie aufs Podium noch fährt. So, und dieses Jahr ist irgendwie so richtig Spannung drin, oder?
Also echt? Gut, jetzt langsam.
Nee, ja, aber auch wie beim Giro, wo man eigentlich auch immer so früh übernimmt dann irgendwie die Führung und man weiß aber nie, was letzte Woche passiert und da kann nochmal alles umgewürfelt werden. Und ich glaube, in der gleichen Situation sind wir auch gerade letzten Jahre Roglic immer hingefahren, Tour irgendwie rausgestürzt und dann zieht er das Ding halt nach Hause.
Abgeräumt.
Und jetzt irgendwie auf einmal ist da so ein bisschen, Temperament drin.
Im Vorfeld auch gesagt, ne, dass die unheimlich gut besetzt ist und jetzt auch wirklich als Ziel von vielen Fahrern da gesetzt war. Also es war jetzt nicht so, ich fahre jetzt nochmal eine 2. Grand Tour dieses Jahr, um, weiß ich nicht, meinen Rennkalender voll zu bekommen, sondern die sind da jetzt auch alle hingefahren, um zu gewinnen. Und ja, ist auf jeden Fall mal erfrischend, sage ich mal, im September jetzt mittlerweile noch Radrennen zu sehen, die richtig attraktiv sind. Ne? Das ist ja oft so, dass jetzt eigentlich nach, also außer der WM Ende des Jahres nicht mehr viel passiert.
Ja.
Aber gut. Und besonders spannend, jetzt heute stand Dienstagabend Aufnahme.
Wollen wir das später noch dann in der Tiefe irgendwie nochmal kurz diskutieren?
Ja, okay. Lass mich nur kurz antriggern. Ja. Das provisorische GC ist jetzt auch erstmal wieder gelöscht. Es gibt keins.
Ja, das ist auch besser so.
Also, ihr müsst euch jetzt auch hier im Podcast.
Die muss jetzt erstmal ihr Regelwerk auswürfeln.
Genau. Ihr müsst euch jetzt auch im Podcast ein bisschen gedulden und ich hoffe, in 10, 20 Minuten, wenn wir bei Vuelta als Thema sind, dann wissen wir mehr.
Genau.
Wir checken Twitter so lange.
Ja.
Ja, wie immer oder wie so oft muss jetzt erstmal Greffel Paul von seinen Abenteuern all around the world erzählen.
Na, von seinen Leiden.
Ich muss nicht, nur wenn ihr es wollt quasi. Aber ja, auch wenn ihr es nicht wollt, ich glaube, einige zuhören, interessiert es eventuell. Auf jeden Fall, ja, ich war in Italien, erste UCI Gravel World Series heißt es richtig. Bin hingefahren, um mich zu qualifizieren. Ist mir gelungen. Siebter im gesamten Rennen, dritter Altersklasse. Ich habe mich richtig wie ein Triathlet gefühlt oder wie, ja, mir fällt eigentlich nur Triathlon dazu ein als Beispiel, wo man ja auch so Age Grouper, ich war halt ein richtiger Age Grouper auf jeden Fall auch.
Hast du ein Finisher-Shirt gekriegt?
Nee, aber eine Medaille.
Finisher-Medaille?
Nee, nur fürs Podium kriegt man eine Medaille und so ein Trikot. Wir sind irgendwie 45 Sekunden hinter den jungen FahrerInnen gestartet, die 19 bis 34 sind. Ich bin Altersklasse 35 bis 39. Alban Lacata war auch am Start. Der ist noch älter als ich. Der ist bei 40 bis 45 gestartet oder bis 44 und hatte dann schon zur Spitze somit fast 2 Minuten Rückstand. Das heißt, du hast eigentlich vor dem Radrennen eigentlich schon verloren. Weil
okay, jetzt wird mir das auch langsam so ein bisschen klar, wie so dieses das Setting von dem Ganzen ist, weil ich habe da echt noch gar keinen Durchblick, so was das jetzt soll. Auch bei dieser, ich meine, wir gucken jetzt irgendwie alle auf die WM, wie läuft's da?
Ja, also es ist alles ein bisschen...
Du bist jetzt qualifiziert erstmal, das können wir vorwegnehmen.
Genau, es ist alles ein bisschen verwirrend, weil nicht bei jedem World Series Rennen machen die das so mit den Zeitabständen. Zum Beispiel in Schweden, das war vor 2 Wochen war es nicht so, da sind die alle zusammen gestartet. Jetzt in Belgien haben sie anscheinend Zeitunterschied gehabt, bei anderen Rennen gab es auch keinen Zeitunterschied. Zum Beispiel jetzt bei dem nächsten Rennen, was ich fahren wollte in Holland, sind 10 Minuten zwischen den Altersklassen. Deswegen fahre ich es auch nicht. Deswegen fliege ich nach Spanien oder fahre nach Spanien, weil ich brauche kein Radrennen fahren, um in meiner Altersklasse zu gewinnen.
Und das sehe ich genauso.
Das ist, also zumindest nicht als jemand, der dafür einen Sport bezahlt wird. Weil das kannst du ja auch keinem Sponsor verkaufen. Also ich meine, du wirst dann irgendwie im gesamten Rennen 50. was ich heute 20. sieht halt einfach scheiße aus. Und das spiegelt auch nicht die Leistung wider. Jetzt am Wochenende war es auch so, dass wir in unserer Altersklasse, bis wir irgendwann nach vorne aufgeschlossen haben, weil die natürlich vorne auch direkt Radrennen fahren, weil die ja wissen, dass ein Zeitrückstand da ist, wir halt schon einmal komplett im Begrenzer gefahren sind für ein paar Minuten oder für mehrere Minuten.
Und wenn, müsste es ja eigentlich andersrum sein, oder? Dass die Alten ein bisschen Vorsprung bekommen.
Richtig, genau. Auf jeden Fall, bei der WM wird es so sein, heute wurde es bekannt gegeben, dass du hast sowohl bei Frauen als bei Männern ein Elitefeld, wo FahrerInnen starten, also automatisches Startrecht haben, die im UCI-lizenzierten Team sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Straße betrifft oder auch Mountainbike. Oder vielleicht auch Radball, Radpolo, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also du bist dann schon mal im Amateurfeld?
Nee, ich bin noch Age Grouper, weil ich bin da im kein UCI-lizenzierten Team.
Ja, das meine ich ja. Du bist nicht im Elitefeld.
Genau. Ich muss quasi durch den BDR eine Wildcard bekommen.
Aber fürs Elite-Rennen?
Fürs Elite-Rennen, was ich fahren möchte.
Das ist aber möglich noch.
Genau, also das sieht auch so aus, dass ich es wohl bekomme. Ich habe jetzt ein bisschen kommuniziert.
Also Gespräche sind schon am Laufen.
Die Verhandlungen laufen, genau. Es geht nur
um die Summe. Laufen.
Ja. und das Interessante ist, dass das Männerrennen ist dann 190, das Frauenrennen 140 für die Elite. Mhm. Die Age Grouper fahren 160 Kilometer und irgendwie auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand. Alles noch nicht ganz so klar, aber auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen ein Konstrukt da. Man fragt sich dann nur, was der ganze Scheiß
bis jetzt... Wie kommt das zustande?
Ja, genau. Und was der ganze Scheiß bis jetzt soll. Warum es nicht einfach jetzt schon Elite-Rennen gibt bei den World Series-Rennen, weil Es gibt ja genug Leute, die da hinkommen. Ich meine, Nicholas Roach hat sein eigenes Gravel-Team. Der promotet das nicht großartig, aber der fährt jetzt jedes Rennen und fährt auch gut.
Niki Terpstra hat eins gewonnen, glaube
ich. Genau. Ne? Und warum sagst du nicht einfach, Leute, es gibt eine Gravel-Lizenz, Gravel-Elite-Lizenz oder wie auch immer man, und die fahren automatisch im Elite-Rennen, weil warum soll ich eigentlich jemanden, der Altersklasse fahren will, eine Platzierung wegnehmen? Ich finde das nicht richtig auch. Also, oder Alban Lakata, natürlich gewinnt der das alles. Ich meine, der ist halt ein Weltklasse-Athlet. Und nur weil er schon über 40 ist, ist er automatisch, fällt er mit den Anführungsstrichen ja, älteren
jeder,
Herren.
Also das ist jeder Weltklasse-Mountainbike-Marathon-Fahrer und Fahrerin ist da prädestiniert für. Ne? Ja. Also die sollten auch, wenn sie schon professionell in einer anderen Sportart unterwegs sind, da auch ein Elite-Rennen fahren. Aber hey, das ist eine Sportart im Aufbau. Es wird sich wandeln.
Und die es nächsten ist halt ein Verband, der da gerade arbeitet. Und Verbände, die müssen natürlich erstmal ihr Regelwerk wahrscheinlich ändern. Nee,
aber das Komische ist ja,
da reinzufitten.
Nee, aber das Komische, so, bei der WM gibt es ja ein gutes Konstrukt. Also ich finde es ja gut, dass man Elite und eine Altersklasse kategorisiert, unterschiedliche Distanzen. Das kannst du bei den World Series Rennen ja einfach auch so machen. Es gibt ja mittlerweile schon genug FahrerInnen, die, also es sind so viele Leute am Start zum Teil. Und sicherlich der Hälfte würde lieber Elite fahren als Age Grouper. Und da war halt italienische Nationalmannschaft am Start mit einer italienischen Fahrerin vom Movistar, die da irgendwie so halb Support noch bekommt und so. Das ist halt mittlerweile, ich hatte halt niemanden
und die als. Die gewinnt nicht, sondern Svenja Betz gewinnt.
Ja, die ist halt auch gut. Und dann fährt halt, keine Ahnung, dann bist du da am Start. Ich war somit einer der wenigen Leute, die vorne rumgefahren sind, die keine Verpflegung hatten, also keine Helfer. Wo ich ehrlich gesagt auch dachte, naiverweise, dass du das nicht brauchst. Aber da kommen halt Leute mit Teams an. Das ist halt komplett, also das artet jetzt gerade so schnell aus, was auch in Ordnung ist. Jetzt weiß ich das. Aber es ist irgendwie so, es ist so wilder Westen und die UCI versucht da, das zu kontrollieren. Da ist auch jemand zum Beispiel mit Lenkeraufsatz gefahren, mit Aeroaufsatz, obwohl das verboten ist. Hat aber einfach niemanden interessiert. Weißt du, es ist so, so ein bisschen.
Ja, warum denkst du, dass es jetzt bei der WM ein besser organisiertes Konstrukt gibt?
Naja, weil man natürlich die Aufmerksamkeit will. Ne? Also man hofft ja, dass die ganz großen Fahrer fahren. Tag vorher ist Lombardei-Rundfahrt. Man rechnet mit Pogacar, Mathieu van der Poel und so. Die werden sie wahrscheinlich rüberkarren und dann fahren die am nächsten Tag. Da das Rennen ist ja auch für alle Radhersteller wichtig. Es ist eine große Bühne, auf die dann gut fahren, ist die andere Frage. Hm. 190 Kilometer sind 6 Stunden Radrennen. Den Kurs, ich kenne den jetzt schon so ein bisschen, der ist halt einfach vorwiegend flach, 800 Höhenmeter, das ist halt ein Straßenrennen am Ende, ne? So. Von daher kann, glaube ich, schon ein interessantes Rennen werden. Meine Chancen, eine Medaille zu holen, sind auf jeden Fall jetzt gerade geringer geworden, aber
war so ein bisschen. Aber passend dazu habe ich eine Frage zugeschickt bekommen, für dich, Paul. Ich weiß nicht, warum die an mich geht, aber ich glaube, die erste Frage, die ist klar, ne? Ob du bei der WM im BDR-Trikot fahren wirst?
Nee, ich werde ein Maloja-Trikot tragen. Also quasi das Team-Trikot, was ich jetzt habe. Mein Outside-Maloja-Trikot wird ein bisschen verändert Richtung Nationaltrikot, weil du bei Granfondo-Wettbewerben kannst du dir so ein Bio-Racer-Trikot kaufen oder von anderen Herstellern gibt es ja auch so ähnliche Trikots. Es muss nur dem Nationaltrikot ähneln. Ich habe es jetzt absegnen lassen vom Granfondo-Verantwortlichen. Und ja, ich fahre mit meinem eigenen Trikot, ja.
Okay. Und gibt es auch eine Prämie für die anderen Fahrer, wenn sie dir zum Sieg verhelfen?
Das ist alles Verhandlungsmasse. Das Gute ist ja, wenn gewisse Fahrer da am Start sind, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass ich gewinne, dass ich mir vorher die Hilfe sichere, um so gut wie möglich in diesem Rennen abzuschneiden. Nein, aber also ich glaube, dass man aus deutscher Sicht, was ich bis jetzt so gesehen habe, auch am Wochenende, ich glaube, wir gar nicht so schlecht aufgestellt sein werden. Ich weiß nicht, wer Elite fährt von denen und ob alle dahin fahren. Ich weiß auch nicht, wer von den Pro-Tour- und World-Tour-Fahrern fahren. Aber ich glaube so, es ist ja nicht wie bei der Straßen-WM, wo man als Team zusammen anreist. Jeder muss sich um sich alleine kümmern. Ne? Aber ich glaube, dass wir da gar nicht so schlecht aussehen werden. Ne? Genau.
Hast du eine Ahnung, wie es bei den Frauen aussieht? Hast du da mit jemandem gesprochen?
Nee, vor Ort gar nicht. Ich kenne natürlich die Namen, aber ich weiß auch nicht, wer wo fährt und wer wie aussieht. Aber ich glaube auch, dass bei den Frauen mal gut fair sein wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass je nachdem, wer sich von den World Tour Frauen dazu entscheidet, die WM zu fahren, ich glaube, dass davon stark abhängig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ein paar gute Fahrerinnen aus der World Tour sich entscheiden, die Gravel WM zu fahren, dass die höhere Chance haben als vielleicht jetzt eine Betts. Weil einfach, na, du, also das ist halt nochmal was anderes. 140 Kilometer Radrennen, ich glaube, es kommt eventuell eine Frauen-World Tour-Fahrerin eher entgegen. Ich weiß es aber auch nicht.
Ja, mal gucken. Also eigentlich kann man jetzt von außen betrachtet, kann man sie schwer übergehen. Ne? Die hat
eine
jetzt drei von diesen UCI-Teilen gewonnen.
Ja, die wird schon fahren.
Hat gewonnen.
Also die kann ja AK fahren, also Altersklasse.
Und die ist ja auch UCI-Straße.
Na gut, dann ist er eh easy.
Ja.
Ja. Aber zum Beispiel eine Franziska Koch kommt vom Mountainbike. So, das wäre sicherlich interessant, sie da zu sehen.
Das stimmt.
So, und ich glaube, da gibt es in Deutschland schon ein paar gute Frauen. Ja. Aber das werden wir dann noch sehen. Ist ja erst Mitte Oktober.
Ja, was sagst du so zu deinem eigenen Gefühl für die Strecke? Ich habe auch schon gehört, dass sie relativ flach ist und auch so ein bisschen US-Style-mäßig.
Naja,
90 Grad Kurven und viel geradeaus.
Ja, genau. Also US-Style ist dann trotzdem 2000 Höhenmeter. Da sind jetzt trotz langer Distanz 800.
Okay, ist echt top.
190 Kilometer.
180 Höhenmeter, ja. Du hast am Anfang
800.
Ja, du hast am Anfang zwei Anstiege aus Vicenza raus und dann fährst du so Bikepath-mäßig nur geradeaus und dann fährst du in Cittadella, heißt das, glaube ich, fahren wir Männer einen Rundkurs. Genau, also es ist nicht krass spektakulär, aber das ist der gleiche Kurs wie das UCI-Rennen von Pippo Pozzato, was er letzter gemacht hat, wo, glaube ich, Lutsenko gewinnt.
Wollte ich gerade sagen, das, was so einer von Astana gewonnen hat, ne?
Lutsenko war das, glaube ich, ja. Genau, das ist der Kurs. So wahrscheinlich, ja.
Okay.
Also wird, glaube ich, schon Spektakel. Pozzato macht es sehr gerne bunt, glamourös. Von daher denke ich, wird das schon ganz cool.
Gut, wenn Lutsenko da gewinnt, dann ist es ja jetzt auch kein Sprinterkurs, ne?
Nee, also du musst natürlich Radrenn fahren, ne? Also unter dir ist halt noch Gravel. Also wenn du reinfährst in die Kurve und denkst, es ist Asphalt, dann rutscht du halt weg. Also das sollte man schon berücksichtigen. Aber jetzt, wenn jemand wie Pogacar kommt, was ziemlich wahrscheinlich ist, wie ich gehört habe, aus Richtung Colnago, von den Leuten, die jetzt da waren in Italien, oder Mathieu, die haben dann schon Bock und die können auch Radfahren. So.
Denen ist auch scheißegal, ob sie vorher Lombardei-Rundfahrt gefahren sind.
Ja, und Niki Terpstra und so. Ich meine, da hast du schon ein paar richtig gute am Start. Ne? Also.
Ja, Paul, endlich mal wieder richtig Rennen fahren.
Ja, ja. Ich hab mich halt
da hast du schon Vorteile, muss ich sagen.
Ja, ich hab so,
weißt ja auf jeden Fall, wie die ticken.
Ja, ich habe mich aber richtig drauf gefreut, so trainingsmäßig so auf maximal 4 Stunden, 4,5 Stunden Rennen, weißt du? Jetzt halt wieder 6 Stunden, das ist halt eine andere Vorbereitung als
ja, du bist doch gerade 600
das reicht
Kilometer
aber nicht.
In 2 Tagen gefahren.
Zweimal lange Radfahren reicht da nicht. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja. Alright. Hast du noch eine Frage zu dem Thema?
Nee. Ich finde es gut, dass das Rennen jetzt 6 Stunden. Man muss ja auch mal was dafür tun, sich Gravel Pro zu nennen.
Also ich finde eigentlich das Spannendste, die Verhandlung jetzt mit dem BDR, da hätte ich mehr Einblicke gerne.
Nee, ist easy.
Und was dann die Nominierung und so, das finde ich immer total spannend.
Nee, also momentan ist es wohl anscheinend so, morgen, also heute ist Dienstag, am Mittwoch soll wohl eine amtliche Mitteilung rauskommen bei Radnet und mit so einem Formular, wo man, ich gehe mal davon aus, sich anmelden kann beim BDR und der BDR wählt dann aus. Ich weiß nicht, wie viele Plätze es gibt für Wildcards, keine Ahnung. Aber ich hoffe doch, dass ich plus halt zum Beispiel Kreuchler heißt er, glaube ich, der auch schon eins gewonnen hat, wenn die fahren wollen, dass die einfach die Wildcard bekommen.
Okay, dann jetzt zum ersten Thema der Folge, bevor wir zum wichtigeren Thema E-Bike kommen.
Wir kommen beim Offroad-Podcast, der Besenwagen.
Nee, nicht Offroad, einfach E-Bike. Es gibt ja auch Straßen-E-Bikes, wir sind hier von ZTG gesponserter.
Es gibt auch bald die E-Gravel.
Genau.
WM.
Massenvermarktungspodcast. Spanien-Rundfahrt. Also scheint jetzt so, als wäre doch wieder alles beim Alten. Und als hätte Roglic, ich gucke nochmal gerade nach, denselben Rückstand wie gestern. Ich könnte mich schon wieder aufregen, auf jeden Fall. Ja, hat er 8 Sekunden gut gemacht jetzt. Gestern waren es 1,34, heute sind es jetzt 1,26. Naja, gut. Was war das eigentlich für ein Defekt von Remco? Warum ist er da so gemütlich ins Ziel gefahren? Roglic wieder mal alles falsch gemacht. 2 Minuten all out gefahren, sich noch auf die Fresse gelegt. 2 Kilo Haut verloren und nur 8 Sekunden gut gemacht. Aber was soll's? Ich würde sagen, wir sehen jetzt doch langsam den Untergang von Remco Evenepoel.
Du siehst den.
Ich sehe den.
Ich sehe den noch nicht.
Heute, das ist einfach genau wieder sowas. So ist. Er hat eigentlich schon aufgegeben heute.
Ja, ich weiß nicht. Das war eine
ganz klare Verlierermentalität, die er da an den Tag gelegt hat.
Ihn mittlerweile schon ein bisschen schwächer erwartet. Vor allem bei der Etappe mit der Zielankunft Sierra Nevada auf über 2500 Meter. Aber da ist er eigentlich marschiert wie ja auch die Wochen vorher und verliert am Ende nur ganz, ganz wenig Zeit für so eine Etappe.
Ich sage, vorletzter Tag ist vorbei. Also sagen wir so, ich hätte, wenn Roglic nicht heute schon wieder diesen absoluten Trottel-Move gebracht hätte, sich da aufs irgendwie, man weiß ja gar nicht wie, aufs Maul zu legen, 70 Meter vorm Ziel, hätte ich gesagt, das war's. Spätestens vorletzter Tag ist vorbei mit Remco. Aber jetzt muss man auch erstmal wieder gucken. Jetzt tut Roglic sein Knie weh.
Hat er das gesagt? Achso, wegen dem Sturz?
Nee, also man hat ihn ja, also das hat schon ein bisschen blutig ausgesehen da eben.
Ja, aber der stützt ja immer, oder?
Ja gut, der ist das gewohnt.
Meinst du, er ist gewohnt, immer so leicht geschädigt
zu fahren? Der hat da vielleicht ein anderes Schmerzempfinden als andere.
Nee, aber jetzt überleg doch mal, also fällt dir jetzt irgendeine Rundfahrt mal wirklich ein, wo der nicht irgendwie stürzt? Dauphiné, immer gestürzt. Also
Enric Mas auch nur 2 Minuten Rückstand, vielleicht kann der es auch noch machen.
Nee, das ist doch wie vorhin gesagt, Anfang der Folge. Es gibt immer ein paar, die sind richtig gut und dann gibt es einen Movistar-Fahrer, der irgendwie ums Podium fährt. Das war sonst immer Valverde und jetzt haben wir halt einen Enric Mas, der ja auch dann einfach, wenn er mal Zeit rausholen könnte, einfach nicht mitfährt. Der sagt dann...
Ich sag, Mas wird Zweiter. Roglic gewinnt, Mas wird Zweiter, Remco Dritter.
Ja, aber das Ding ist ja, ich glaube, Mas könnte sogar noch viel besser sein, wenn er einfach mal mitführen würde und nicht einfach nur am Hinterrad rumhängt.
Ja, aber ich meine, deswegen fährt er ja bei Movistar. Also die kaufen sich ja schon ihre Leute so ein, dass das passt.
Ja. Ich glaube, der fährt nicht ganz freiwillig nur am Hinterrad. Also, ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube schon, dass Remco jetzt nicht unbedingt noch besser wird zum Ende der Vuelta, wo vielleicht die älteren Fahrer jetzt nochmal so von Tag zu Tag irgendwie besser werden. Aber ich glaube, irgendwie muss man das alles nochmal überdenken und die Jugend bleibt stabil. Also das habe ich mir irgendwie aufgeschrieben. Also selbst ein Ayuso, der nochmal jünger ist als Remco, fährt jetzt bei der Sierra Nevada-Etappe noch überragend am Schluss, überholt ihn sogar noch. Carlos Rodriguez ist jetzt auch immer noch Fünfter in der Gesamtwertung, hat nicht viel Zeit, also hat schon Zeit verloren, aber ist immer noch gut in den Top Ten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch, also es kann natürlich immer passieren, das kann aber auch jedem jetzt der Top-Ten-Fahrer da gerade passieren, dass da nochmal einer rausfällt. Aber ich glaube schon, dass das zumindest stabil bleibt, was die da abliefern. So, natürlich kann immer noch ein Roglic die Gesamtwertung gewinnen. Aber jetzt, ob das jetzt durch einen Einbruch quasi von Remco passiert, das sehe ich aktuell nicht kommen, ehrlich gesagt.
Kann es sein, dass wir nächstes Jahr bei der Tour quasi die Top 5, also dass quasi die Tour zur Tour de l'Avenir wird? Ja. Also es ist halt, ich habe mir heute immer, als ich Radfahren war, dachte ich mir so, okay, der Ayuso, da hast du jetzt Remco, da hast du Rodriguez, da hast du irgendwie, na gut, Pidcock ist schon ein bisschen älter und da wäre irgendwie, hat er auch gesagt, er kann die Tour gewinnen, blablabla. Das heißt, du hast ja irgendwann... Ja,
ist auf jeden Fall alles weißes Trikot.
Ey, das ist so krass, Mann. Also es ist ja dann, das ist komplett absurd. Nee, obwohl, nee. Dieses Jahr weiße Trikot hatte doch nicht weniger, oder? Der hat das nicht...
Der ist schon älter.
Der ist schon viel zu alt, der ist eigentlich schon alter Herr. Ich finde das so krass. Stell dir vor, die fahren alle nächstes Jahr Matur. Dann ist er ja wirklich Jugendforscht am Start.
Ja, und dann... Das wird echt schon wieder... Tour wird echt schon wieder.
Aber es wird dadurch ja auch spannender als erwartet. Ne? Also
ja, hätte
das so kommen sehen. Irgendwie hat man gedacht, Roglic, der gewinnt jetzt irgendwie jedes Jahr 2-3 Grand Tours.
Was er wahrscheinlich auch getan hätte, wenn er nicht mehr stürzen würde.
Dann kam ziemlich schnell der, der Landsmann von ihm und auch noch ein paar andere junge Fahrer. Also eigentlich fing das so mit Bernal an. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre, wie du es schon vermutest, weiter so gehen, ne? Dass die besten Rundfahrer, die haben wir vielleicht noch alle nicht gesehen. Ne? Also vielleicht kommt jetzt noch mal einer, der wird noch besser fahren als die, die jetzt gerade da schon rumstrahlen. Ja, also das, was man so im Nachwuchsbereich sieht, sieht zumindest schwer danach aus. Und es wird es immer, wird es auf jeden Fall auch auf der anderen Seite immer schwerer für die älteren Fahrer machen, die ja sowieso schon aus der Mode sind, sage ich mal. Und das Level einfach jedes Jahr steigt durch die Newcomer.
Das, also. Und vor allem auch die Definition von alt, also wird ja jetzt gerade neu definiert, oder? Also ich meine, es ist ja jetzt so, dann irgendwann, dass du, wenn du mit 28 noch keine Grand Tour gewonnen hast, du eigentlich, es wird halt dann auch nichts mehr, also so gefühlt. Ja,
und ja, da gibt es immer noch die Leute, also es wird immer noch so einen Unterschied geben, ja, wer sich wie schnell entwickelt und so. Aber ja, früher warst du so mit 28 bis 30 war so die Primetime für einen Radprofi. Das hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen so Richtung Anfang, Mitte 20 geschoben.
Da sind die meisten dann jetzt ja schon, oder viele dann schon 8 Jahre Profi. Wenn sie Pech haben, sogar schon 9. Und das ist halt so krass, wenn du drüber nachdenkst. Also das ist halt so, in unserer Zeit, als wir Profis geworden sind, haben halt Karrieren, haben halt 8 Saisons, so 6 bis 8 Saisons zum Teil auch gedauert. Weißt du, wo die halt dann eben bis Ende 30, bis Anfang 30 gefahren sind und dann gab es keinen Vertrag mehr, wie auch immer. Aber jetzt ist ja, wenn du 8 Saisons in deinem Bein hast, bist du gerade mal Ende 20. Weißt du, hast du nicht mal eine 3 da vorne stehen bei den meisten. Das finde ich halt schon krass.
Die Frage ist auch, wie groß wird diese Zeitspanne bleiben, in der die Fahrer auf dem Leistungsniveau unterwegs sind. Ne? Ich meine, die Entbehrung, Radprofi zu sein, die man aufbringen musste, die waren schon immer sehr hoch. Und ich würde sagen, die sind heutzutage sogar noch ein bisschen höher. Also ich glaube, alle der Topfahrer, die jetzt bei einer GC da am Start sind, verbringen die Hälfte des Jahres irgendwie im Höhentrainingslager. Die andere Hälfte des Jahres sind sie auf Radrennen. Also da bleibt nicht mehr viel Freizeit übrig. Und wie lange schaffst du das, so auf dem Niveau die Opfer zu bringen? Ne?
Und es wird immer auch noch die andere Fraktion geben. Entweder die nicht die absoluten Topfahrer, sondern die Helfer sind, die trotzdem wesentlich länger fahren können auf dem Niveau, was sie da brauchen. Oder auch Leute, die in gehobenem Alter noch Siege fahren können. Vielleicht halt tatsächlich nicht bei einer Grand Tour dann, aber ein Tagesrennen auf höchstem Niveau.
Ja, ja.
Also ich denke mal so, als Helfer ist es jetzt noch nicht so essentiell. Oder siehst du das trotzdem auch so, dass die Helfergeneration auch schon...
Na gut, du brauchst eine gewisse...
So ja, guck dir mal Jumbo Visma an. So, ne? Da ist die ganze Tourmannschaft halt auch übers Jahr 2-3 Mal im Höhentrainingslager. Ich glaube, das ist so gerade State of the Art und die meisten Teams müssen da einfach mitziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So, ne?
Ich meine, dass du da nicht so jung sein musst.
Also ja klar, Erfahrung spielt halt eine immens wichtige Rolle als Helfer. Ne? Also ich meine.
Also
ja.
Klar, wenn du das Niveau hast, dann kannst du natürlich als alter Fahrer noch weiter fahren. Also ich glaube jetzt nicht, dass du dich so dieses Limit, was jetzt so ungefähr bei 35 ist, ne? So bei um die 35 hören die meisten dann irgendwie auf. Dass sich das jetzt auch 5 Jahre zurück verschiebt, das glaube ich nicht. Das wird schon immer wieder Leute geben, die noch ein bisschen älter sein werden. Aber aktuell gerade für die Generation, die jetzt so 30 bis 35 ist, man sieht schon, dass die jungen Fahrer einfach ein höheres Leistungsniveau haben. Und da deswegen wird es für die vor allem schwer gerade. Also früher bist du ja wirklich so gut dabei gewesen, wenn du deine 6,3 Watt pro Kilogramm gefahren bist oder so.
Ich habe einen geilen Tweet gelesen, genau dazu.
Da kannst du halt heute froh sein, dass du noch mit der ersten Gruppe über den Berg fährst. Ne?
Das ist, ich glaube, von Pogacars erstem Toursieg oder so war das, wo so ein Artikel geschrieben war, ja, die jetzt irgendwie hier 41 Minuten 6,2 Watt pro Kilo gefahren. Das ist schon, man muss das schon eigentlich anzweifeln. Schon darunter. Und die Überschrift vom Tweet war, heute fährt von Amateure schon 6,2 Watt pro Kilo. 40 Minuten.
Ja. Irgendwo muss es herkommen, aber wenn man jetzt so teilweise sieht, was so U17, U19 Fahrer auch eigentlich schon für einen professionellen Lifestyle haben, wenn man das mal so vergleicht mit meiner Zeit noch oder auch den Jahren danach, aber auch so der ganze Lebenswandel, der darum passiert. Ne? Also ich habe das zum ersten Mal so ein bisschen aus der Nähe erfahren, jetzt so mit der Generation Marco Brenner, Maurice Ballerstedt, Michael Hessmann, die da schon super professionell gelebt haben, einfach auch als U19-Fahrer. Ne? Da hat man vielleicht in meiner Zeit noch so ein bisschen einfach wie ein normaler Teenager, sage ich mal, gelebt. Und die haben schon sehr viel mehr dem Sport untergeordnet.
Ja, aber da war es ja auch so, dass die Idole in Anführungszeichen oder die, die das vorgelebt haben, auch noch nicht so durchgängig gelebt haben. Also so die, die deine Vorbilder waren, als waren ja noch aus einer Generation so Radsport, die nicht so professionell war, wie die heute ist. Und heute wissen die das.
Die waren anders professionell, ne? Ja. Die hatten einfach nicht dieses
anders
Wissen zur Verfügung, ne? Oder ja, es war schon immer klar, du musst viel schlafen, um dich gut zu erholen, so, ne? Aber wie genau und wann und diese ganzen Informationen, die hast du halt irgendwann im Laufe der Zeit bekommen, wenn du deinen Weg im Radsport gegangen bist. Heutzutage ist es halt irgendwie über Internet, kann sich das jeder 15-Jährige, der ein bisschen gewitzt ist,
ja,
sofort aufs Handy holen.
Ja, dass da heutzutage viel mehr los ist, ist ja völlig klar. Also allein, dass du dir auf die Idee kommst, den Höhenzelt zu Hause hinzustellen, das relativ normal ist für einen Worldtour-Fahrer, auch wenn der 20 ist oder 21 ist, das ist ja einfach noch nicht so lange der Fall.
Ja.
Und ja, also es wird halt professioneller, es wird überall mehr rausgeholt und ja, wer hält denn noch die Fahne hoch für die Rentner?
Roglic, komm, Andi, ja, jetzt, genau, also ich meine, Andi, du kannst jetzt ruhig schon mal kurz dich freuen, das ist schon in Ordnung, dass Mats Pedersen jetzt zweimal gewonnen hat.
Ja, ich freue mich, gleichzeitig könnte ich anfangen zu heulen.
Ja,
weil Mats jetzt erstmal seinen WM-Start abgesagt hat.
Ja, aber du, der hat halt auch ein Leben abseits vom Radsport.
Ja, komm, Weltmeister war der doch eh schon so.
Ja, ich glaube, die Saison war halt schon lang für ihn und er hat halt sein ich meine, ne, der war jetzt ja schon mal Weltmeister. Er sieht jetzt auf dem Kurs vielleicht nicht seine absolut besten Chancen, das muss man ihm ja gestehen. Wobei ja, er jetzt in der aktuellen Form, glaube ich, ist es absolut machbar.
Aber es weiß doch niemand, wie der Kurs ist, richtig, oder? Es ist ja irgendwie, also ganz ehrlich, aus den Nominierungen von den Nationalmannschaften
würde wahrscheinlich auch nicht schon sagen, eigentlich zu schwer für Mats, aber jetzt in der Form, die er gerade hat, zu dem Zeitpunkt jetzt in zwei Wochen.
Hä?
Ja.
Also hatten wir nicht irgendwie vor ein paar Wochen noch so gesagt, ja, es ist Sprintkurs und so?
Ich habe, ja.
Und dann ist Caleb Ewan nicht nominiert worden.
Naja, ich glaube, für Caleb Ewan ist der Kurs einfach zu schwer in der aktuellen Verfassung.
Ja gut, aber dann ist er wirklich schon ein sehr schwerer Kurs. Und selbst sagt bei Mats Pedersen normalerweise nicht in der Form jetzt zu schwerer Kurs, dann ist es ja wirklich kein einfaches Radrennen. Dann ist es ja.
Ja, es ist natürlich nicht leicht einfach durch die Länge. Ne? Ich meine, es sind irgendwie 280 Kilometer, so die letzten zweimal darauf. Also wenn jetzt ein Alaphilippe, der in Topform am Start ist und da eine Rakete zündet, ja, da fahren nicht viele mit, so, ne? Und das wäre eigentlich der Ausgang von dem Rennen gewesen. Jetzt muss man sagen, Alaphilippe ist fraglich.
Ah, ach komm. Weiß ich, letztes Jahr auch so.
Er wird auf jeden Fall nicht in der Topform am Start stehen, wenn er jetzt zum Beispiel die Vuelta zu Ende gebracht hätte.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich traue dem da nicht. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf helfen gehabt, hat gemerkt, der muss jetzt jeden Tag reinschrauben.
Wer das noch nicht gemacht hat, hört bitte mal Besenwagen Worldwide Podcast mit Mats Pedersen. Denn da beschreibt er das ganz gut, wie er, glaube ich, im WM-Rennen, was er gewonnen hat in Yorkshire, ungefähr 260.000 TSS hatte in einem Rennen. Und ich denke, wenn er wüsste, dass es da regnen würde, würde er hinfahren vielleicht.
Er ist jetzt relativ unwahrscheinlich.
Würde er sich mit Vaseline einschmieren, komplett von Kopf bis Fuß? Dann wäre das nämlich ein guter Kurs für ihn.
Ja,
deswegen kann ich tatsächlich die Siege da nur so halb genießen, die er den zweiten gefeiert hat.
Aber denkst du, kann sein, dass seine Freundin oder Frau einfach vielleicht auch gesagt hat, ey Junge, muss auch mal Gassi gehen, weißt du? Bist jetzt irgendwie 4 Wochen nicht zu Hause, Hund, weißt du, immer ich irgendwie jeden Tag
mein
raus.
Mein Vorschlag war ja, er nimmt sie einfach mit und auf dem Nachhauseweg machst du noch einen schönen Zwischenstopp irgendwo in einer schönen Urlaubsdestination. Und lässt die Saison ausklingen.
Klischee-mäßig, schön also, Bali. Weißt du?
Wobei ich jetzt schon mir wünschen würde, er würde einfach sagen, okay, ich fahre mal. Also das gleiche Thema hatten wir so ähnlich auch mit Sanremo dieses Jahr, wo er letztendlich fahren musste, weil das Team durch Krankheitsausfälle so wenig Starter sonst gehabt hätte, dass sie gar nicht hätten fahren können. Und er wird Fünfter, so, weißt du? Also ich würde auch zu einer WM fahren, wenn ich nur Fünfter werden würde. Aber ja, er sieht da dieses Jahr einfach nicht die große Chance auf den Sieg und
okay.
Ja, hat sich dafür entschieden, sich eben schon jetzt nach der Vuelta aufs nächste Jahr zu konzentrieren.
Ich würde jetzt schon gerne fragen, wer Weltmeister wird, dass wir es ganz, ganz früh mal raushauen. Ich sage einfach mal Dylan van Baarle, ich weiß gar nicht, ob er fährt, aber das ist für mich der Eintageskönig. Der
ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Nee, ich auch nicht. Ich
aber glaubst du, das wäre ein guter Weltmeister, so für den Sport?
Nee, darum geht es mir ja gar nicht.
Bei Jumbo Visma.
Aber du hast ja die gleiche Einstellung hinsichtlich Remco Evenepoel mit dem Vuelta-Sieg. Sportlich ja, vermarktungsmäßig eher schlecht. vermarktungsmäßig, aber verliert natürlich schon der Beste, weil er macht Grimassen. Oder, ich weiß nicht, wer ist noch im Feld, dem wir zutrauen, eine weiß-weiße Kombi?
Ja, Georg Zimmermann.
Ja, stimmt.
Weltmeister bei Intermarché.
Alter, stell dir vor, da
ich habe mir die deutsche Aufstellung angeguckt vorhin, ihr habt es mitgekommen, gesagt, wer gewinnt hier?
Ja, ich will ist eigentlich nur Georg Zimmermann. Jetzt die Motivation nehmen, aber die Siegchancen sind auf jeden Fall nicht so hoch dieses Jahr für Schwarz-Rot-Gold.
Ja, zumindest nicht beim Elite-Rennen der Männer.
Ja, tatsächlich könnte man aber ein paar Trikots mit nach Hause bringen, wenn man sich die anderen Rennklassen so anguckt.
Jo, bei Frauen finde ich es ähnlich. Liane, ey, können wir so ein...
Ja, Liane, wenn du dir vielleicht dieses Jahr ein Rennen aussuchen willst, was du gewinnen willst, ich würde das raten.
Ja, genau. Und du warst ja schon im Besenwagen. Das heißt, deine Chancen sind wir schon mal bei mehr als 70% automatisch. Ja. Und genau, ich würde das... Versuche jetzt nicht vorher noch...
Wollen wir diesen Transfer kurz?
Ja, ganz kurz. Nicht vorher ein Radrennen gewinnen. Du hast nur eins. Also jetzt nicht irgendwie noch ein Vorbereitungsrennen. Hebt das alles für die WM auf, bitte. Danke. Genau, Transfer.
Ola. Ja, Liane zum Movistar.
Ja.
Das hat keiner kommen sehen von uns.
Nee, ich finde es aber einen geilen.
Also,
ich finde es eigentlich einen geilen Transfer, weil ich glaube.
Ich denke ja eigentlich nur, dass Canyon will, dass Liane in Canyon fährt.
Das kann sein. Und ich glaube, wie heißt der Junge? Unzue?
Sebastian.
Unzue.
Ich glaube, der macht schon einen guten Job da, ne? Also, ich glaube, dass die. Der hat auch Bock, oder? Da ist schon Motivation dahinter. Also ich finde das schon einen guten Wechsel. So.
Ja, ist auf jeden Fall macht das Team nochmal insgesamt stärker. So, ne? Ist ja eh schon eine so der Top-Teams in der Women's World Tour. Macht, wenn man drüber nachdenkt, immer mehr Sinn, dieser Wechsel. So, ne? Ich glaube, bei DSM gab es ja zuletzt auch immer so die Frage, ja, wer ist jetzt hier der Leader?
Mhm.
Ja, beim Rennen, da war dann oft die französische Fahrerin, wo mir der Name jetzt nicht direkt einfällt, eigentlich so vor Liane gesetzt. Und ich glaube, so bei Movistar trifft sie da schon so eine Lücke, ne?
Ich will so Labouche sagen, aber Labouche stimmt nicht, ne?
Ja, doch, glaube ich. Nee, nicht Labouche.
90er Jahre. Aber
so ähnlich.
Flash Pop.
Ja. Ja, ich finde es auch irgendwie einen guten Move. Ich bin gespannt auf das deutsche Meisterin-Trikot. Es kann eigentlich nur besser werden als das von DSM, muss man natürlich auch sagen. Außer ja. Sie belassen es so weiter in diesem Blau, machen einfach nur einen deutschen Streifen drumherum. Das wäre auf jeden Fall nicht so schön, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja.
Labou heißt die vielleicht, oder Labous, ja.
Aber ja, ich finde es einen guten Deal und der wird sicherlich auch kräftig entlohnt, was
haben
sich damit
was
auch verdient hat.
Transfermarkt mitgekriegt diese Woche?
Nee, nix.
Ist schon Bewegung da, ne? Also heute habe ich irgendwie Arensmann zu Ineos gehört.
Ja, aber das ist schon länger.
Okay, ist aber noch nicht offiziell.
Doch.
Steht aber bei ihm noch nicht.
Ich habe das schon so lange im Kopf abgehakt, dass ich dachte, das wäre schon raus.
Gut, nee, sonst habe ich auch ein transfermäßig nichts mitbekommen. Wie gesagt, die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft für die WM ist interessant, aber können wir, glaube ich, nochmal nächste Woche oder vor der WM drüber reden.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Hauptthema der Folge. Und ja, switchen zu unserem Gast und sind endlich bei jemandem, der quasi profimäßig E-Bike fährt. Und die laden wir jetzt mal ein.
Materialwagen. Hier wird demontiert.
Mosche, ja, hatte ich gestern erst gehabt. Gestern war mein Hochalpin Enduro fahren und dann bin ich immer schneller. Und dann komme ich immer näher an den Typen ran, ne, auf dem Trail. Und auf einmal registriere ich, dass der Typ einmal mit einem E-Bike, Satteltaschen, Außenspiegel auf dem Trail da irgendwo im Gebirge unterwegs war. Also das war schon auch dekadent witzig. Du, also was ganz hoch im Kurs steht bei den E-Bikern, ist ja ein ultimativ steiler, im besten 45 Grad steiler Vorbau, damit man ganz extrem und bequem sitzt. Dann Außenspiegel im Trail, hast du ja gesehen, das ist auch ganz hoch im Kurs. Ansonsten, was bei den E-Bikern einfach voll vorne mitschwingt, ist einfach dieses nerdy Zeug, dass ich mit irgendeiner Handy-App mein Fahrwerk da voll tunen und abstimmen und verändern kann und individualisieren kann. Ja, der neue Clou ist nicht mehr, wie groß ist die Batterie, also wie lange kann ich damit fahren, weil das ist auch so ganz wichtig. Die haben zwar alle noch nie 100 Kilometer auf dem Rad gehockt und wissen gar nicht, wie die Popperze dann wehtut, aber das Fahrrad muss mindestens 300 Kilometer Reichweite haben. Ja, ansonsten halt Tuning, ne? Kannst du sie auch mal drauf interviewen, ob sie ihr Fahrrad auch illegal frisiert hat, damit es schneller als 25 fährt. Ja, was ist denn noch typisch E-Biker? Also typische E-Biker hängen auf jeden Fall ganz viel in irgendwelchen E-Bike-Foren rum. Und viele E-Biker philosophieren immer ganz viel über das Fahrrad. Und wenn das Fahrrad nicht das macht, was die denken, was es machen müsste, dann liegt es nicht an den Fähigkeiten eines E-Bikers, sondern definitiv am E-Bike. Und ja, dann auch ganz wichtig, unter E-Bikern wird auch gern mal bei Strava falsche Zeiten eingefahren, was ich so gehört habe, auch wenn ich kein Strava besitze. Und ja, das sind halt grundsätzlich nur Rowdies, ne? Also ich meine, die fahren Wanderer über den Haufen, die nehmen keine Rücksicht, die fahren querfeldein durch den Wald, das sind alles schwer kriminelle Menschen. Und ja, ansonsten so viel Zubehör dran bauen, was geht. Da bist du dann bei den E-Bikern richtig gut dabei. Was auch ein ganz großer Schrei ist mittlerweile, Helme mit Headset, dass man sich unterhalten kann. Und dann auch mit LEDs und so, der dann anzeigt, Achtung, man bremst und so eine Scheiße. Also so richtig techy-Zeug. Also da fahren viele E-Bike echt drauf ab, wenn man so Sachen konnektivitieren kann. Heißt das so? Nee. Connecten kann. Dann kannst du dann deine Lampe noch connecten und dein Navigationssystem und dein Handy und dann bist du voll Future unterwegs.
So, wie angekündigt, Besenwagen endlich im elektrifizierten Bereich angekommen. Wir reden sehr oft darüber, haben aber noch keine wirkliche Expertise dazu reingeholt und haben uns jetzt Deutschlands Finest dazu in Besenwagen geholt. Wir machen Station in Lindau bei Sophia Wienroth. Hi.
Hallo.
Sophia, ich habe dich kontaktiert schon vor der WM, also die du letztes Wochenende gefahren bist, über unseren gemeinsamen Freund Lukas Baum. Und du hast uns letzte Woche schon so einen kleinen Regelkunde-Einspieler gesendet. Vielen Dank dafür. Ich stell dich jetzt nochmal kurz vor, bevor wir mit dir hier voll ins Thema eintauchen. Nach meinen Recherchen ist Sophia 26 Jahre alt, stimmt das?
Nein. Ist doch egal,
okay,
ich bin 27.
Okay, dann hast du deine Website schon länger nicht mehr aktualisiert.
Gut möglich, ja.
Seit der U9 fährst du Mountainbike-Rennen und ich habe es eben schon gesagt, in unserem Podcast hier, oder was mich extrem interessiert, ist dann, wie man diese Progression, wie du quasi zum E-Bike-Fahren dann gekommen bist, über. Du warst ja auch dann wirklich mal deutsche Spitze Cross-Country, deutsche Spitze Enduro.
Wie ich das jetzt schon an deinem Satzbau heraushören höre, denkst du wirklich, ich bin so ein übelster Lauch, der jetzt einmal irgendwie E-Bike-Fahrerin ist, aber tatsächlich, genau, also stimmt, ich bin seit der U9 am Rennen fahren, aber tatsächlich bin ich in den letzten Jahren, glaube ich, ja, also wirklich mehr oder weniger an meinem Peak meiner Karriere, nicht an meinem Peak meiner Karriere angekommen, aber definitiv am weitesten so far. Also auch nochmal ganz kurz vorneweg, ich bin nicht nur E-Bike-Fahrerin, also ich bin auch noch ganz normale Enduro-Profi-Mountainbikerin und
Ich will kurz reingrätschen, ich will kurz den Basti verteidigen, weil man muss sagen, dass die Liste, die ersichtlich ist für uns alle. Sieht auf jeden Fall auch noch mehr aus, als das, was Basti gerade durchklingen hat.
Ja, mit, das gehe ich jetzt auch gleich hier mal durch. Ja, das muss ja auch jeder wissen, wen wir hier sitzen haben. Ganz ehrlich, wir sind hier Hardliner-Podcast. Andi ist großer E-Bike-Fan, beziehungsweise will selbst bald eins haben. Und Paul und ich sind mehr so E-Bike-Gegner.
Nee. Also, ich bin ein ganz großer E-Bike-Fan. Und hätte auch am liebsten ein E-Bike-Stadtrat. Bis jetzt hat mir aber noch keiner eins vor die Tür gestellt. Von daher.
Also, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich's so richtig akzeptieren kann, die ganze Nummer. Aber wir reden ja heute darüber. Dafür sind wir ja hier. Und dass so dieser Sport auf Weltklasse-Niveau richtiger Sport ist, das ist mir schon klar. lass mich das bitte kurz durchgehen hier. Du bist 2010 erstes Mal in die Nationalmannschaft gekommen, wahrscheinlich im Cross-Country-Bereich damals.
Ja, genau.
So, das ist, sagen wir mal, die Haupt-Mountainbike-Disziplin. Wir haben ja hier großteils Straßenhörerschaft, schon viele Mountainbike-Folgen gehabt, aber man muss immer wieder dazu sagen, war es dann 2012 schon Vize-Weltmeisterin auch in der U19? Und Bronze ist dann noch Staffel gewesen, oder?
Ich glaube, in dem Jahr war es Bronze bei der EM. Ja. Okay. Ja, genau, bei der Europameisterschaft war das, glaube ich.
Hast dich dann über die Jahre auch im Cross-Country-Weltcup erst in der U19, dann in der U23 manifestiert, mehrere Podiumsplatzierungen, bist dann 2014 auch das erste Mal Vize-Deutsche Meisterin Enduro geworden, also da auch nationale Spitze, Deutsche Meisterin 2016 geworden, Enduro World Series und World Cup gewonnen 2018?
Nee.
Ich schließe die Recherche wieder mal.
2018 habe ich zum ersten Mal einen Start bei der Enduro World Series gewagt, quasi.
Genau. Hier ist Gesamtsieg. World Electric Series. Jetzt geht's los.
Genau, da.
Jetzt geht's los. 2019 geht's los. Und jetzt geht's richtig rund. Ja. 2020, vierte bei der WM auf dem E-Bike. Ab 2021 im Specialized Enduro Team, wo du jetzt auch noch bist. Ne?
Mhm.
Und,
genau.
Ja. Dritte bei WM und Weltcup auf dem E-Bike. Und 2022 habe ich schon rausgehört letzte Woche, dass du dir eigentlich viel vorgenommen hattest und eigentlich mehr wolltest als den erneuten vierten Platz bei der Weltmeisterschaft letzte Woche. Woran hat es gelegen?
Genau, ja, das stimmt. Nee, tatsächlich. Tatsächlich war auch im ganzen Team und im ganzen Umfeld von Specialized richtig klar, dass wir wirklich auf Sieg fahren wollen. Und ich habe da auch wirklich echt guten Support bekommen. Unglücklicherweise hatte ich dann leider nach der Enduro World Series in Kanada, in Italien, habe ich leider auch Corona bekommen, was mich leider im Juli echt 3 Wochen richtig rausgeworfen hat. Ich konnte dann nach, 3 Wochen so richtig krank sein, wieder mit dem Krafttraining und so anfangen, aber tatsächlich alles, was auf Atemwege ging, habe ich mir total schwer getan und habe eigentlich so richtig harte Intervalle erst eine Woche vor der WM wieder fahren können und das war halt auf jeden Fall zu knapp. Also ich will es jetzt gar nicht nur darauf hinausschieben, weil an sich ist meine Form schon aktuell echt gut. Und unglücklicherweise hatte ich, als ich angekommen bin in Leger am Montag, auch nochmal den übelsten Absturz.
Gut eigentlich.
Ja. wie bitte?
Übelsten Absturz klingt für mich nach Partynacht.
Nee, also im Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Der andere Absturz, das kam dann erst später. Nee, Spaß. Tatsächlich hatte ich mich da auf den Boden gelegt, wie man sagen würde. Und war da dann auch erstmal richtig raus tatsächlich. Also auch die Ärzte, die waren sich da irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich überhaupt starten kann oder nicht. Die haben eigentlich auch eher gesagt, nee. Und ich hatte dann eigentlich halt gesagt, ja, weil klar, ich habe mich da halt echt richtig seriös seit Monaten drauf vorbereitet. Das heißt jetzt auch eben, also das heißt auch seriös vorbereitet in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch den US-Trip an der EWS ausgelassen habe, um halt da auch ja keine...
Elektro-World-Series vermutlich?
Nee, Enduro World Series. Also EWS heißt eigentlich Enduro Gut. World Series. Wenn es mit dem E-Bike wäre, dann heißt EWS, okay. Also E-Bike Enduro World Series. Aber nee, das wäre die normale gewesen, wo auch mein ganzes Team eben war. Und das haben wir eben bewusst ausgelassen, um da halt, ja wie gesagt, keine Trainingstage durch Reisereien zu verlieren. Und das ist mir schon auch irgendwie schwer gefallen, weil wie gesagt, ich bin eigentlich auch Enduro-Rennfahrerin. Und mir war das jetzt allgemein in diesem Jahr ein bisschen, ist mir das alles, oder das heißt mir unglücklich verlaufen. Der Kalender war einfach so unermesslich voll, dass es jetzt dieses Jahr speziell auch mehr aussieht, als wäre ich einfach nur E-Bike-Fahrerin. Aber eigentlich mache ich schon beides ziemlich auf ähnlichem aber Zeitniveau.
Jetzt, also irgendwie gibt es viel zu erklären. Erstmal Enduro, ich glaube, wir hatten das schon mal erklärt bekommen, aber du bist Enduro-Profi.
Genau, so, da müssen wir, finde ich, anfangen. Ja. So, erstmal Switch von einem Straßenfahrer kann sich unter Cross-Country noch am meisten vorstellen. Okay, wir haben Rennen, das ist vielleicht ungefähr so lang wie ein Kriterium und da, es kommt zwar noch technisch Bergabfahren dazu, aber der Rest vom Training ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich, weil Intervalltraining relativ Watt- oder Herzfrequenz basiert, wie auch immer, kannst du eigentlich ähnlich machen, wie du auf dem Straßenrad trainierst. Von dem Bereich kommst du und gehst dann erstmal Richtung Enduro. Wie kommt der Switch? Und ja, jeder Mountainbiker hier muss erstmal wieder erklären, was ist Enduro eigentlich?
Okay, also wo fange ich an? Also soll ich erst in... Ich fange vielleicht erst bei dem Switch an. Und zwar, der Switch kam dadurch, dass, ich glaube, 2017... war ich so ein bisschen verletzt. Und es ist halt so, also die Leute, die sich so ein bisschen mit Mountainbike, Cross-Country auskennen, die wissen halt auch, okay, wenn man da halt mal so ein bisschen raus ist aus dem Weltcup, dann wird es schwierig.
Weil man Punkte sammeln muss. Wenn man Punkte verliert, rutscht man in der Startposition nach hinten. Es ist unheimlich schwierig, sich nach vorne zu arbeiten, weil es immer nur eine Reihe und du kommst nicht vorbei.
Genau, richtig. Und das habe ich tatsächlich schon mal 2014 durchgemacht und habe dann quasi 2015 die ganze Welt bereist, um diese Punkte wieder rauf, wieder zu sammeln, um dann halt 2016 wieder irgendwie seriös im Weltcup vorne mitfahren zu können. Es hat auch geklappt, aber es war natürlich extrem kräftezehrend. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich dann keinen Bock hatte, zurückzukommen. Es hat sich nur dann angeboten, als ich 2018 wieder in Form war. Und ich, also es war dann schon Mitte Saison und ich hatte wirklich gar keine Punkte, hat sich das irgendwie so angeboten, dass ich vielleicht auch mal ein Enduro-Rennen fahren könnte. Also das habe ich dann in Italien gemacht und da war ich dann überraschend bei wirklich irgendwie ganz widrigen Verhältnissen Zweite. Und da haben mich die Organisatoren eben gefragt, warum ich denn nicht mal bei der World Series mitfahren möchte oder warum ich da überhaupt nicht fahre. Na, ich gesagt, ja, an sich hatte ich das schon immer auf meiner Bucketlist, aber es ist natürlich viel zu gefährlich, während einer Cross-Country-Saison sowas zu machen, weil jetzt nochmal kurz zur Erklärung der Disziplin an sich. Das ist eigentlich, kann man sich so vorstellen, wie eine Kombination aus Mountainbike-Marathon mit Downhill. Also gewertet wird natürlich
das
der
ist
Downhill.
Für mich so komisch. Warum wird der Uphill nicht mitgewertet?
Also in der Enduro World Series wird der Uphill mehr oder weniger tatsächlich auch mitgewertet. Das ist nur, wenn man da quasi als Hobby starten würde, wird er nicht gewertet. Aber für uns Profis ist es so, dass wir da ein ziemlich enges Zeitfenster haben, um auf diesen Berg zu kommen.
Ah ja, wenn
das
du
heißt,
das verpasst,
wenn man
ist
jetzt
raus.
Irgendwie Genau. Also da läuft halt durch seine ganzen Startzeiten. Also insgesamt an so einem Tag sind es ungefähr 6 oder 8 Downhill-Abfahrten und da hat man halt am Anfang vom Tag seine Startzeiten. Wenn man die verpasst, da läuft halt einfach deine Zeit los. Und also da muss man dann schon öfter mal schauen, dass man das halt auch wirklich zeitig schafft, da irgendwie auf den Berg hochzufahren. Und je nachdem, wie eng das getimed ist, muss man da schon noch Gas geben tatsächlich.
Wie lange ist so ein Rennen insgesamt?
Also im Durchschnitt 4 bis 6 Stunden auf jeden Fall. Und das kann man sich dann auch so vorstellen, deswegen auch Kombination aus Marathon. Erstens ist es wirklich lang, das sieht nun nicht so aus, weil wir ja natürlich mit diesen Enduro-Fahrrädern wirklich eigentlich eher technisch auch rumfahren, haben wir halt nicht so die Kilometeranzahl. Ja. Aber was so die Zeit angeht, ist wirklich lang eigentlich. Und wenn jetzt zum Beispiel so der Hauptrenntag am Sonntag ist, ist noch so ein kleiner Renntag am Samstag und am Freitag trainieren wir die Strecken vom Sonntag genau einmal. Das heißt, wir fahren schon eigentlich das ganze Rennen schon einmal vorher ab. Und jetzt kommt eben auch mein Part, dadurch, dass ich nämlich auch E-Bike fahre, das am Donnerstag stattfindet, habe ich am Donnerstag meistens schon 6-7 Stunden Renntag in den Beinen und am Mittwoch habe ich das Training vom E-Bike und da dann auch nochmal so 5-6 Stunden. Und Dienstag davor.
Aber ihr guckt euch immer die ganze Strecke an.
Ja, aber halt genau nur einmal. Gut. Und das macht es tatsächlich.
Also, die ganze Strecke ist ja halt ganze Distanz, finde ich. Muss man halt auch, ne, oder? Also es.
Ja, total. Also ich will nicht irgendwie so plötzlich vor so einem irgendwie Abgrund stehen und denken so, fuck, wo geht's da lang? Auf jeden Fall. Das ist ja auch echt wirklich gefährlich zum Teil, die Strecken. Man befasst sich da dann schon richtig lang an solchen Schlüsselstellen, die jetzt irgendwie so, ja, eher gefährlich sind.
So ein Wochenende logistisch schon ein Riesenaufwand. Also ich meine, im Straßenrennen kannst du einen Tag vorher anreisen, selbst bei längeren Straßenrennen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie super tricky ist, der Kurs wie im Klassiker und so, dann fährst du einfach am nächsten Tag und guckst, was auf dich zukommt, so manchmal, aber das kannst du ja bei euch da einfach nicht machen, das heißt ja, ist eigentlich eine ganze Woche geht drauf fast, oder? So.
Genau, ich wollte gerade sagen, also an dem Dienstag ist schon meistens so ein Shakedown heißt es, wo wir so ein erstes Gefühl für den Untergrund und das Terrain dort bekommen, weil wie gesagt, also die World Series, die findet echt auf der ganzen Welt statt und es ist total krass, auch wie unterschiedlich die Kurse manchmal sind. Also wenn wir da irgendwo in Tasmanien im Dschungel rumfahren, das ist irgendwie ein anderer Boden wie irgendwie in Zermatt in den Hochalpen. Und da haben wir am Dienstag eben schon mal so einen kleinen Einblick in so kleine Trails und da halt ein Gefühl für den Untergrund und ja, die Gegebenheiten dort zu bekommen. Und am Montag haben wir immer Reisetag. Das heißt, wie du schon richtig gesehen hast, es ist nicht nur das Wochenende, es ist immer eine ganze Woche. Und daher ist auch mein Kalender irgendwie so extrem voll, weil ich irgendwie nur von Montag zu Montag irgendwie ja durch die Weltgeschichte reise.
So Back-to-Back-Wochenenden? Also, oder sind da immer Pausen zwischen? Also so, klar.
Ja, tatsächlich sind es meistens Back-to-Back-Wochen, weil für die ganzen US-Fahrer und Kanadier ist es ja auch irgendwie extrem zehrend, wenn die da irgendwie eine Woche in den Dolomiten in Italien haben, dann irgendwie 3 Wochen Pause und dann wieder irgendwo in Frankreich. Deswegen versucht man schon, in Europa einen riesen Block zu machen, dann eben normalerweise im Frühjahr immer entweder in Neuseeland und Australien oder in Kombination mit Chile und Kolumbien. Und dann August ist meistens Kanada und US-Trip. Und jetzt eben, also nächste Woche, kommt nochmal ein 3er-Wochen-Block
in Europa. Noch eine Frage, auch wenn das, du willst es wahrscheinlich nicht so richtig wissen, aber ist das für die Hersteller lukrativ? Also es hört sich ja nach einem riesen finanziellen Aufwand einfach auch an, so die ganze Crew durch die Weltgeschichte zu schippern. Vor allem auch dann gerade hinsichtlich irgendwie dann ein E-Bike, was ich ja so eigentlich gar nicht wahrnehme, muss ich sagen. Also dass es da irgendwie so eine Series gibt. Ja. Oder hofft man da einfach auch, dass das irgendwann nochmal explodiert und eine größere Bekanntheit irgendwie erreicht?
Wie
wichtig ist für deine Sponsoren, dass du E-Bike fährst?
Also du darfst erstens kurz nicht verwechseln, E-Bike und Enduro.
Ich weiß das, genau. Aber du meinst ja gerade, das ist ja manchmal dann Zusammenhängende. Ne? Also du hast da so.
Ja, genau. Also für die Hersteller ist es extrem wichtig tatsächlich, aber du hast es schon richtig erkannt, der mediale Aufwand ist natürlich fürs E-Bike, das nicht ganz so krass dahinter, aber für die Hersteller tatsächlich ist es schon enorm wichtig. Ich glaube, es liegt auch eher daran, erstens, dass es noch in den Anfängen steht und zweitens hat der Racing-Hintergrund auch ich glaube, eher ein anderer ist, also es ist eher ein bisschen anders in dem Sinne, dass zum Beispiel ich als E-Bike-Rennfahrerin knechte das Fahrrad bis zum Limit. Also wirklich, ich bringe es halt wirklich an die absoluten Grenzen und da bin ich halt dann auch wirklich sehr eng mit den ganzen Ingenieuren von Specialized eben dran, diese Grenzen halt ja zu erweitern oder halt auch das ganze Fahrrad zu optimieren. Und interessant war es tatsächlich auch, als ich 2019 zum ersten Mal die Gesamtwertung dann im E-Bike-Weltcup gewonnen hatte. Und dann 2020 war ja dann Corona und da lief ja irgendwie gar nichts. Und die E-Bike-Industrie in Deutschland ist ja komplett am Explodieren gewesen. Und wenn ich da draußen auf den Straßen rumgeguckt habe, waren irgendwie gefühlt 80% mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem ich die Serie gewonnen habe, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, wie krass ist das eigentlich, dass die Leute auf der Straße einmal mit so einem wirklich 150 mm Enduro-E-Bike durch die Gegend schippern und irgendwie sind da alle bereit, das Geld auch dafür auszugeben, weil irgendwie gefühlt alle auch Bock haben auf ein gescheites Produkt. Und ich glaube, daher ist auch die Industrie, auch pusht es, glaube ich, auch eher in dem Sinne gar nicht so krass, dass man jetzt denkt, fuck, wir müssen das irgendwie noch mehr publizieren, sondern eher um wirklich Feedback zu dem Produkt zu bekommen, weil ich denke, das kriegt ihr ja selber mit, wie krass die Entwicklung einfach im E-Bike-Bereich ist. Und ganz ehrlich, 2019 hat mir E-Bike-Racing jetzt noch nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil das Fahrrad einfach so schwer war und so unergonomisch irgendwie unterwegs war. Und so Jahr für Jahr habe ich da wirklich mehr Spaß daran. Und jetzt zum Teil, also bei uns auch alle im Team, jeder trainiert mit dem E-Bike bestimmt einmal am Tag. Also mindestens auch die gar kein E-Bike-Rennen fahren, sondern einfach, weil es so ein geiles Fahrrad ist. Und wir da auch sogar echt einen guten Trainingseffekt noch am Abend, wenn wir da noch ein paar Downhill-Laps tatsächlich mit dem Fahrrad machen, richtig guten Trainingseffekt eben erzielen können. Und ich glaube, da ist es halt einfach aus Herstellersicht super interessant, unser Feedback zu bekommen, wenn wir halt wirklich mit dem Teil irgendwie extrem krasse Sachen hoch und runter.
Gibt es noch mehr FahrerInnen, die Enduro und E-Bike verbinden?
Ja, tatsächlich einige. Also doch eigentlich mehr oder... Also es sind immer mehr, weil es ist, muss ich schon auch ehrlich zugeben, die Industrie, die pusht es so ein bisschen. Also zum Beispiel auch wir, also unser Team heißt das Specialized Enduro Team. Das heißt, wir sind eigentlich ein Enduro World Series Team und bei uns hat jeder Fahrer im Vertrag, dass wir, glaube ich, mindestens 6 E-Bike-Rennen fahren sollten.
Wo bist du dieses Jahr die Enduro World Series jetzt mal ohne E so gefahren, dass du da ein Standing im Weltcup hast?
Ja, ich bin es tatsächlich gefahren. Ist nur unglücklicherweise war ja bisher nur ein Rennen ohne dem E-Bike-Rennen da davor. Also es war ein einzelnes Wochenende. Also ich bin die EWS in Canazei in den Dolomiten gefahren. Da wurde ich 26. Das war jetzt nicht so mein Dream Place. Aber ich muss halt auch ehrlich zugeben, ich hatte halt nur 2 Wochen insgesamt dieses Jahr auf dem Enduro-Rad an Vorbereitung. Und ja, ich meine, da fehlt es halt dann schon einfach an Testings und an Gefühl.
Worauf ich hinaus will, ist, dass Discovery, ja, ich glaube, Cross-Country und Enduro World Series gekauft hat für nächstes Jahr und die Rechte. Und ihr da schon stabil vermutet, im Fokus zu stehen nächstes Jahr. Also dass auch wir Straßenidioten alle theoretisch wahrscheinlich auf GCN-Player nächstes Jahr Enduro- und Cross-Country-Rennen gucken können.
Genau, also ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube nicht, dass ihr das gesehen habt, aber schon jeden Donnerstag, ich weiß nicht, um 10:30 oder 10:30 abends, kommt schon ein Beitrag von der Enduro World Series auf Eurosport tatsächlich. Also wer da mal Bock hat, reinzuschauen, kann das mal gerne sich anschauen.
Ja, ich bin gespannt nächstes Jahr. Also wie das dann umsetzen, wie das vermarkten, ob sie noch, es war dann jetzt...
Ja, ich bin tatsächlich auch super gespannt, weil wir haben auch dann einige Enduro World Series zusammen eben mit dem Downhill World Cup und Cross-Country-Weltcup und tatsächlich ist die ganze Industrie gespannt, weil jeder irgendwie Angst hat, was da jetzt irgendwie auf die zukommt, weil es ist nämlich auch so, dass quasi der Manager von der Enduro World Series ist jetzt dann auch zukünftig dann der Manager vom Downhill und Cross-Country und ja, da gibt es natürlich schon so die ein oder anderen Befürchtungen, aber ich glaube, das müssen wir jetzt auch noch anschneiden hier.
Ja, ich hatte noch so Hoffnungen mitgekriegt von unseren zwei Freunden da, dass man die Marathon World Series ja auch noch mit reinnimmt, aber das ist jetzt erstmal noch nicht Fall. Scheint zumindest so. Mal gucken.
Ja. E-Bike ist auch nicht das mit dabei, was ich irgendwie sehr schade finde.
Will man doch sehen, oder nicht? Also.
Will man das sehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, Paul, stell dir jetzt einfach ein Cross-Country-Rennen vor, was ja eh schon eigentlich spektakulär ist, nur jetzt nochmal viel schneller.
Genau.
Ja, also. Und vor allem auch, du hast ja erzählt letzte Woche, also das konnte man hier schon hören letzte Woche, dass ihr dann die Downhills hochfahrt.
Genau, ja, also tatsächlich passiert eigentlich immer ein bisschen mehr und dadurch, dass auch die Räder aktuell, glaube ich, noch ein bisschen anfälliger sind, passieren da auch echt viele Wechsel zum. Nee, Crashes, ja, zum Teil schon auch. Peter Sagan ist Cross-Country nicht so, weil.
Dreimal. Aber ist schon krass, wie viele Formate es jetzt einfach gibt, oder? Also
die Mountainbikes auch wild, muss man schon echt sagen.
Aber das ist halt, ich weiß nicht, sind dann. Okay, jetzt mal ganz kurz noch zusammengefasst. An so einem Wochenende könntest du rein theoretisch Enduro, E-Bike, Downhill, ist Marathon auch alles noch?
Ja, Marathon ist ein bisschen von den anderen weg, glaube ich. Ne?
Nee, du kannst Short-Track
und
noch fahren.
Cross-Country und aber genau. Marathon ist so ein bisschen noch abseits. Ne? Also das findet getrennt statt, glaube ich. Ne?
Ja,
deshalb
genau.
Komplett wahnsinnig. Eigentlich geil. Also eigentlich geil,
wenn man.
Ja, total. Ja, oder halt wie so ein übelstes Stage Race. Ich meine, das haben ja auch schon jetzt einige gemacht, auch Christopher Blevins, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, also ein Cross-Country-Fahrer. Ja, genau, der ist ja letztes Jahr ja auch die E-Bike-WM gefahren, wurde dort Dritter, dann ist er Short-Track-Weltmeister geworden. Staffel ist er, glaube ich, auch mit USA gefahren.
Das ist so wie nordische Kombination, kannst du machen.
Und dann noch das Cross-Country-Rennen, genau. Und das hat auch die Sophia aus Argentinien, hat es dieses Jahr tatsächlich auch gemacht, dass sie erst die E-Bike-WM gefahren ist, dann Short-Track und dann das normale Cross-Country-Rennen. Also die auch Cape Epic dieses Jahr im Frühjahr gewonnen hat, hat da auch gedacht, macht die mal ein Stage-Race aus der WM.
Okay, ja geil. Wo fängt man jetzt? Also das Thema E-Bike jetzt ein bisschen mehr, oder? Also ich meine...
Ich weiß nicht, wollen wir jetzt vielleicht einen Daniel noch reinballern?
Ja, lass mal einen Daniel reinballern, weil dann daraus ergeben sich sehr viele Fragen, die wir beantworten
können. Ganz genau. Also Daniel Klemme, Besenwagenhörer kennen den Namen Klemme. Klemme-Clan aus Bielefeld. Auch Mitglied unseres Bundesliga-Teams, Besenwagen-Bundesliga-Team, ist nämlich jetzt Jedermann-E-Bike-Weltmeister zum zweiten Mal in Folge. Daniel Klemme ist letztes Jahr da schon hingefahren nach Ischgl, wo so ein inoffiziell organisiertes Event ist, nicht UCI. Stattfindet und meinte, er hat es letztes Jahr zufällig gewonnen, weil er hat dann vor Bock mitzufahren, hat sich ein Bike ausgeliehen und hat gewonnen, aber dieses Jahr hat er sich wirklich vorbereitet und ist dann mit seinem Werk Stevens gefahren. Daniel Klemme arbeitet übrigens bei Bosch, auch mit so Entwicklung an den Motoren, hört einfach selbst.
Ja moin, Titel verteidigt, der Besenwagen ist weiterhin Weltmeister auf dem E-Bike, also auf dem EMTB der Jedermänner. Es war ein mega Event. Es waren über 1000 Teilnehmer da, die Bock auf E-Bike fahren hatten. Es gab einen Livestream, eine Live-Übertragung. Mehrere tausend Leute an der Strecke haben den Fahrern zugejubelt. Und es hat letztendlich gereicht. Also, ich habe mich auch dieses Jahr extrem darauf vorbereitet, muss ich sagen, nachdem der Druck sehr hoch war. Ich bin Rundstreckenrennen zur Vorbereitung gefahren, also um die Schnellkraft zu trainieren. Ich bin aber auch sehr viel, auch ungewollt, auf Bike-Festivals, bei Abendrunden, also Extremtechniktraining gemacht. Also da in der Biker-Szene gibt es ja wirklich mega Verrückte, die Downhill-Strecken da runtermetern und den habe ich mich angeschlossen tatsächlich. Und wenn du nach 100 Metern das erste Mal irgendwie so 2 Meter Luft unter den Reifen hast, da weißt du, okay, du hast die Wohlfühlzone jetzt hier verlassen. Und das hat echt gebracht. Und ich habe mich wirklich sehr fit gefühlt. Stevens hat mir ein super schnelles Enduro gestellt für die Mission. Und es ist gut ausgegangen. Also ich bin direkt aus der ersten Startreihe gestartet bei den Rennen. Es gab dann eine große Runde, 34 Kilometer, über 1200 Höhenmeter. Und für mich war die erste Ziellinie tatsächlich oben an der Mittelstation der Idalp. Also es ging eine Schotterautobahn hoch, um auch das Feld zu entzerren, dass nicht alle gleichzeitig in die Trails reinfahren. Und das hatte ich mir so als Ziel gesetzt und da bin ich hochgefahren, 9 Minuten lang knapp 500 Watt an Eigenleistung, mit den zusätzlichen 600 Watt vom System bist du dann so ungefähr bei 1100 Watt da oben. Hatte dann 30 Sekunden Vorsprung und die galt es dann zu verteidigen bis ins Ziel. Und dann ging das Rennen auch erst richtig los, also Techniksektion, berghoch, bergab. Ich weiß, dass ich in der ersten Abfahrt, ich bin die erste Abfahrt mit 80 runtergefahren und bin mit auch noch, also knapp über 70 in den ersten Trail rein und habe auch die Begleitmotorräder direkt stehen gelassen. Die konnten mir dann auch gar nicht mehr folgen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Es hat dann gereicht am Ende. Ich hatte dann einen Vorsprung, ich glaube, von 2 Minuten. Ich war so fertig. Das war echt, echt krass. Und ich empfehle das eigentlich jedem. Also E-Bike-Fahren macht einfach mega Bock. Du kannst Sachen hochfahren, die du sonst eigentlich nicht fahren kannst. Und das hat mich eigentlich auch vom E-Bike oder EMTB auch allgemein überzeugt und auch in so einer Veranstaltung dann teilzunehmen. Ja, und wie bei jeder Weltmeisterschaft gibt es natürlich auch eine Dopingkontrolle. Ja, die sieht so aus, dass die Bikes halt kontrolliert werden, also die Bikes stehen im Vordergrund. Und in Ischgl war es so, dass die ersten 6 des Rennens müssen ihre Bikes abgeben, also der Männer und der Frauen. Und dann werden die für einen Zeitraum von 4 Stunden gesperrt sozusagen. Du kommst nicht mehr an dein Bike ran und die nehmen das Ding da halt komplett auseinander. Ne? Also die schrauben alles auf, was geht, gucken, ob irgendwas manipuliert worden ist. Die lesen die Software mit Diagnosegeräten aus. Also es ist wirklich hochprofessionell. Und dann gibt es natürlich mal so 1-2 Leute, die treiben es echt auf die Spitze. Also ich stelle mich da auch immer gerne hin und gucke den Leuten auch da bei der Arbeit zu, weil für mich ist es auch mal noch ein Learning. So was sind so die neuesten Trends im Tuning. Und dieses Jahr war, da war ein Kollege, der hatte ein Fahrrad, also das war eigentlich ein Rad aus dem Baumarkt und der hatte das manipuliert und ein Topspeed auf seinem Tacho stehen von 94 km/h. Ja. Und das ist natürlich extrem krass, zumal er eine Strecke für Beginner gefahren ist. Da waren noch nicht mal so richtige Abfahrten drin, wo man diese Geschwindigkeit eigentlich erreichen könnte. Also der muss da auf der Flachen komplett langgegast sein. Also ja, Wahnsinn halt. Ne? Und dementsprechend werden die Leute dann auch disqualifiziert. Ja, und ist natürlich auch gefährlich. Also wenn man so schnell fährt, also für sich ist es gefährlich, auch für die Mitmenschen und gerade wir bei Bosch, das ist halt ein Thema, das uns auch am Herzen liegt und wir haben zum Beispiel auch bei unseren neuen Bikes so eine Anti-Tuning-Software verbaut, also das ist ein Algorithmus, der ist in der Software hinterlegt und der erkennt, wenn am Bike zum Beispiel was manipuliert worden ist und dann wird das Bike in so eine Art Notlaufbetrieb gesetzt, ja? Und diesen Notlaufbetrieb kriegt man erst wieder raus, wenn man die Manipulation aufgehoben hat oder halt dann zum Fachhändler fährt und sich das Rad auf den Werkszustand zurücksetzen lässt. Ja, das, also so gehen wir das Thema an, weil es natürlich auch gefährlich ist, wenn man mit so einem manipulierten Bike da was dreht und dann einfach komplett wie so ein Geisteskranker irgendwie durch die City metert. Das ist halt nicht so cool. Ja, und und wir hoffen natürlich, dass dadurch halt das E-Bike-Fahren nochmal sicherer wird.
Erstmal, Daniel, also Glückwunsch und Respekt zu 9 Minuten mit 500 Watt. Also da würde mich schon fast mal interessieren, wie viel du wiegst. Ob der Powermeter richtig funktioniert. Aber egal, bist du auf jeden Fall Superman mit deinen 1100 Watt, würde ich sagen.
Ja, und Sophia, hast du schon mal... Wie viel bekommt man jetzt so in deinem Bereich so aus der Tuning-Szene mit? So, also Daniel ja gerade erzählt, die haben einen rausgenommen mit 94 km/h Max in einem ohne großen Downhill auf dem Kurs. War jetzt auch das meiste, was ich in meinen Recherchen rausgefunden hatte. Also ich hatte vorher eins mit 86 gefunden. Gibt es bestimmt noch mehr, aber wie ist das so bei euch? Kriegt man da was mit?
Ja, es ist natürlich schon krass. Bei uns ist es halt in dem Sinn so, dass wir kriegen das natürlich mit. Aber das Problem ist, dass ja, wir da einfach keine Regeln haben. Und wie? Deswegen ist es schwierig, wie ich glaube, letztes Mal auch gesagt habe, war das Einzige, was halt kontrolliert wird, die Maximalgeschwindigkeit, und das ist halt bei 25 km/h. Und da habt ihr schon gemeint, boah, ist ja auch übelst krass, im Wald da mit 25 km/h hochzufahren. Aber tatsächlich, wir fahren gar nie 25, außer am Start fahren wir drüber. Und ansonsten fahren wir eigentlich selten über 25 km/h, weil, wie gesagt, der Kurs ist eigentlich extrem technisch. Und da kann man gar nicht so irgendwelche Rockgarden mit 25 hochfahren, auch wenn das Bike bis 25 gehen würde. Also es geht einfach nicht, weil man ja auch das Fahrrad wiegt, keine Ahnung, also meins wiegt um die 20 Kilo, vielleicht ein bisschen weniger. Ich selber wiege 53 Kilo. Wenn man das da über so einen Rockgarten hochhieft, so viel Leistung hat das Fahrrad halt dann doch auch nicht, dass es da noch bis 25 hochgeht.
Aber erstmal hast du immer noch 30 weniger als Andi, ungefähr, oder? Nein, Entschuldigung, das war jetzt unnötig. Ich entschuldige mich bei dir, Andi. Ich sehe auch deinen Gesichtsausdruck, der gefällt dir nicht.
Nee, die Rechnung war gar nicht so verkehrt. Okay. Nur bei mir muss das Fahrrad dann noch dazu rechnen.
Genau. Aber was mich jetzt interessieren, schön, dass ich da reingehackt habe, aber weil du gerade mit Gewicht hochfahren und so, ich habe die Geschichte letzte Woche schon erzählt, ich habe mal einmal so ein E-Fahrrad ausgenommen, den Berg hochgefahren, war völlig überfordert, weil Geschwindigkeit nicht gleich mit dem, was eigentlich im Kopf so passiert. Wie ist das? Wenn du ja sonst Enduro fährst, da fährst du ja auch berghoch und dann guckst du dir irgendwie Strecke an, dann fährst du auf einmal ein E-Bike-Rennen, weil es passiert da was ganz anderes im Kopf oder die Geschwindigkeit, wie du es dir eigentlich vorstellst, wie schnell es sein müsste, aber es ist ja viel schneller durch den E-Motor. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Und genau deswegen trainiert bei uns auch jeder mit dem E-Bike. Also auch die keine E-Bike-Rennen an sich eigentlich fahren, trainieren eigentlich alle auch mit dem E-Bike, um wirklich ein Gefühl für Geschwindigkeit zu bekommen, ein Auge für Geschwindigkeit. Oder die Downhiller, ja, die trainieren ja auch mit dem Motocross. Und deshalb wirklich, also das ist nicht nur, weil die da Bock drauf haben, sondern es ist wirklich bei denen im Trainingsplan, dass man da wirklich den Kopf und die Augen halt dran gewöhnt, einfach auf schnelle Geschwindigkeiten reagieren zu können. Und das muss man natürlich halt, ja, üben und trainieren, wie alles andere auch. Also kann man festhalten,
die E-Biker sind letztendlich die nächste Evolutionsstufe vom Radfahrer, weil die können dann irgendwann alles schneller machen, nee, schneller gucken, bessere, schneller fahren.
Bessere Reflexe.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Witzigerweise habe ich da früher schon auch drüber nachgedacht, dass du mit dem E-Bike auch dein Straßentraining theoretisch verbessern kannst, ne? Weil du kannst ja auch dann nochmal weiter wegfahren, noch einen Berg mehr fahren in der gleichen Zeit oder in der gleichen Anstrengung. Das gibt dir schon nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Oder auch einfach, ne, in der Flachen mit mehr Frequenz zu fahren.
So wie Udo Bölz. Du kannst einfach 100 Kilometer weggefahren mit einer Flasche Wasser und dann irgendwie wieder zurückkommen. So, dann bist, wenn du es überlebst, bist du fit. Mit dem E-Bike wegfahren mit einer Flasche Wasser, bis du Motor lässt und dann wieder zurück.
Oder so, ja.
Ja, das kannst du machen. Nee, für mich ist tatsächlich auch, für Straßenfahrer denke ich gar nicht mal so schlecht, wenn die zum Beispiel jetzt auch irgendwie ein Virus oder so hatten und dann gerade schon wieder irgendwo im Trainingslager mit dem Team sind, dann können die ja trotzdem irgendwie da im Team einfach so ein bisschen mitfahren, ohne direkt mal so drüber zu gehen. Oder die können halt ein bisschen von dem Wind abhalten, keine Ahnung. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, das sinnvoll auszunutzen.
Ja, du hast gesagt, es gibt keine Regeln außer Maximalgeschwindigkeit. Das heißt, die kannst du ja einfach drosseln. Das heißt aber auch, du kannst da so viel, genau. Was misst man in Newtonmeter, in Volt oder also
ja, ich glaube Newtonmeter oder okay. Torque oder wie das heißt. Also frag mich
okay,
bitte
aber,
nicht so viele technische Fragen.
Aber du könntest rein theoretisch das Ding voll pimpen, solange es maximal 25 fährt.
Ja gut, du kannst ja richtig, nur die Beschleunigung richtig. Pimpen.
Und genau,
Ja, aber das ist ja komplett absurd. Das ist ja krank.
Nee, du kannst ja auch die Leistung, alles. Du kannst es übelst pimpen. Und das ist auch das, wo ich gerade so ein übelstes Problem habe, weil jetzt gerade auch am Wochenende, also am Sonntag bei diesem Rennen, gerade so die erste Runde, die fahren wir halt schon wirklich alle noch richtig schnell und sind da tatsächlich ab und zu über 25. Das heißt, jeder fährt da quasi einfach nur mit seiner eigenen Leistung, weil das Fahrrad ja dann stoppt, irgendwie halt dazu zu helfen. Und da war ich zum Beispiel halt fast die ganze erste Runde halt nur vorne, weil, wie gesagt, an sich bin ich eigentlich schon in Shape. Und dann kommt aber halt einfach dann so ein Schotteranstieg ohne Technik, ohne nichts. Und die mit ihrem Bosch-Motor, die schließt erstens so eine Lücke von 8 Sekunden irgendwie mit dem Augenzwinker, wo ich mir danach auch gedacht habe, oh, what the fuck, also wie war das jetzt irgendwie möglich? Nice. Davor kann die irgendwie gar nicht mithalten. Und jetzt schließt die einfach so die Lücke, nur weil da ihr Motor irgendwie so übelst am Randalieren ist.
Und okay, Entschuldigung, dass ich einhacke, aber das hört sich alles gerade bis an wie so Formel 1, wo man dann so gezielt diesen Boost irgendwie nutzen kann, irgendwie auf der Geraden, so im Windschatten, dann wie auch immer.
Voll geil, so habe ich doch gesagt, wird das demnächst auch auf der Straße sein.
Ja, tatsächlich.
Aber dann, okay, gut, also aber du könntest es ja eigentlich auch nutzen, aber macht es einen Unterschied, ob du jetzt Bosch hast, ich weiß gar nicht, was gibt es noch, Bosch, Shimano, gibt es ja verschiedene, Rose, genau.
Rose,
es macht einen Unterschied,
Yamaha.
Wie man hat?
Ja, auf jeden Fall, also kein Wunder, dass der Daniel Klemme da mit seinem Bosch-Motor Weltmeister wird. Weil die Jungs da irgendwie, die haben da so eine krass aggressive Race-Software und das hatten die Anfang des Jahres zum Beispiel noch nicht ganz so. Und aktuell haben die da irgendwie echt sowas Krasses am Start, wo wir nicht wissen, warum und wieso genau. Und außerdem, ganz schlimm ist auch, dass zum Beispiel die Organisation, die Organisatoren von dem Weltcup jetzt am Wochenende, die schauen mich schon so richtig mitleidig an, weil die ganz genau wissen, dass mein Motor aktuell viel, viel schwächer ist. Und die können aber auch überhaupt nichts dagegen machen, weil die nicht wissen, wie die das kontrollieren können oder auch eingrenzen können. Und sowas, das ist als Athlet tatsächlich gerade für mich extrem hart, weil ich habe mich so heftig verausgabt am Samstag schon und dann am Sonntag da direkt wieder am Start zu stehen und einfach zu wissen, ich habe einfach überhaupt keine Chancen hier gerade zu gewinnen. Das ist so zäh mental tatsächlich.
Was ist los mit deiner Box? Was bei denen im Tuning war?
Also
die sollen mal hochdrehen, die Karre.
Also habt ihr Ingenieure, Ingenieurinnen dabei, also IT-Leute, die da irgendwas rumbasteln und dann sich im Laptop hinsetzen? NOS.
Alles.
Und ist die Batterie begrenzt, also die Batteriegröße, das heißt die Dauer?
Nee, also auch nicht. Also du kannst, also ich zum Beispiel fahre mit so einer übelst großen Batterie, während andere nur mit 500 Watt fahren. Das hat jetzt in Belgien zum Glück, war es jetzt besser für mich, weil die, so eine Französin mit einem 500 Watt, mit einer 500 Watt Batterie, die war gerade die letzte Runde irgendwie übelst am Fighten. Da hatte die, glaube ich, nur noch irgendwie 10% oder 12% Restakku und da drosselt die Leistung, also das drosselt da schon extrem die Leistung runter. Da kann man eben auch machen, was man will. Es ist alles so irgendwie so ein bisschen Larifari aktuell,
also
noch.
Für mich hört es jetzt auch eher
der
spannend
Vorschlag
an.
Ja,
so wie ein bisschen Formel 1, Reifen sind runter, schaffe ich noch eine Runde.
Ey, ich bin gerade dafür, dass wir
Besenwagen E-Bike-Team machen.
Ja, Mann, ganz ehrlich, scheiß auf Besenwagen-Bundesliga, Besenwagen-E-Bike-Team. Hört sich voll geil an, Mann. Wir haben ja irgendwie jetzt Connection zu Bosch über den Daniel. Dann, ey, Alter, dann, ja, Mann, ich habe gerade, ey, geil.
Paul gerade Gravel-Pro-Karriere beendet.
Ja.
Ey, übrigens habe ich auch ein Gravel-E-Bike für
jetzt mit
die
E
Hater da draußen.
Outside jetzt mit E geschrieben.
Ja, genau,
am Ende nicht mit A.
Beiseite. Genau. Aber, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit irgendwie reingrätsche immer, aber ich finde es halt so mega geil. Und ich finde gerade diesen Gedanken, das ist halt...
Paul, ich versuche dir das auch schon seit Monaten zu sagen.
Ja, aber ich höre ja oft auch nicht auf dich. Aber dass diese ganze Sache, dass es einfach so gesetzlos ist, ich dachte echt, das ist Regulierung, aber einfach die Geschwindigkeit und das
als
am Ende...
Als ehemaliger Radprofi gesetzlos findest du richtig geil, ne?
Ja, und das, genau, meine Generation, die Gesetzlosen. Und dann halt schön, dass du einfach das Ding, wenn du schlaue Ingenieurin hast, dass du einfach das Ding so pimpen kannst, Das ist ja echt wie Formel 1, Mann. Und du weißt,
da wäre jetzt schon der Haken, wenn wir das als Besenwagen machen würden. Wir haben keine schlauen Leute.
Dabei. Ja, doch, wir haben Daniel von Boschmann.
Wir können immer einkaufen. Wir können immer einkaufen.
Ich finde es mega geil. Es hört sich eigentlich voll spannend an.
Ja, total. Also, der Vorschlag von meinem Mechaniker jetzt am Wochenende war auch tatsächlich, gar keine Regeln mehr zu machen, damit wirklich jeder machen kann, was
auch
er will.
Keine Begrenzung.
Es gibt halt schon Regeln.
Auf 25 km/h.
Ja, wobei, hey, habe ich auch gesagt, also dann wird es einfach nur noch gefährlich. Also muss ja irgendwie auch nicht sein. Und ich will auch nicht sagen, also wir haben auch auf jeden Fall richtig viele schlaue Leute tatsächlich mit dabei, die da auch an sich schon ein mega geiles Produkt eigentlich entworfen haben. Und für den Endkunden ist es auch übelst ein schönes Fahrrad, was ich aktuell habe, weil das einfach so Spaß macht und so ergonomisch auch einfach fährt. Und
wie
die Motorleistung. Ich kann das.
Hat sie eben gesagt, 20 Kilo.
Also ich glaube, meins ist so 19 oder 20. Aber es gibt auch ein deutlich leichteres Fahrrad.
Es gibt dann
schon
noch so Light Assist, heißen die, glaube ich, oder so, ne?
Ja, genau. Oder halt, ja, bei Specialized SL heißt es dann. Also genau, die haben deutlich weniger Leistung. Aber die macht jetzt für mich.
Du brauchst Leistung.
Keinen so den Sinn. Genau, weil ich halt.
Need for Speed.
Also, ich brauche die Leistung, weil ich diese technischen Anstiege, dazu brauche ich halt tatsächlich.
Ich finde auch
echt
die Referenz zu Formel 1 finde ich eigentlich gerade total unpassend. Need for Speed ist eigentlich so, oder?
Ja, aber genau Need for Speed mit einer Regel. Aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob ich mir diese Rennen anschauen würde, aber ich würde schon fast geil finden, wenn eine Kameracrew so quasi die alles so begleitet, so wie im Nachhinein so dann überlegt, ey, warum sind die so schnell? Was ist dieses Drama drumherum?
Doch, Paul, guck dir mal bei Sophia den Instagram-Kanal an. Da kannst du so ein paar Schnipsel sehen von so, ja, wie sie einfach da mit so einem E-Mountainbike langpaced. Das sieht schon irgendwie ansprechend an.
Aber ja, ich.
Aus.
Ja, es ist auch echt nicht so easy. Also manchmal sind die technischen Anstiege da irgendwie schon so hart, dass ich da bestimmt erstmal da ja fast 2 Tage brauche, um das da zu üben, um da hochzukommen.
Aber ja, krass. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Sophia ja auch die Anbauung gewonnen hat, oder? Die Argentinierin, die du vorhin meintest, die auch Cape Epic gewonnen hat. Du hattest vorhin Anbauung,
was
das größte Gravel-Rennen, das wichtigste Gravel-Rennen.
Ja. Ach ja, genau, ja. Ja, ja, die ist schon auch in Shape. Aber die war zum Beispiel bei der E-Bike-WM hinter mir und hat Bestwerte in ihren Herzfrequenzen erzielt. Das hat mich natürlich schon gefreut. Aber wir haben fast einen Zielsprint gemacht.
So, jetzt sag mal kurz, wie heißt denn du hier auf Instagram?
Also Sophia Wie, also W-I-E.
Ja, da. Direkt Instagram-Handle durchgegeben. Das müssen wir eigentlich alle Gäste machen lassen.
Ja, genau. Meiner ist Paul-Voss.
Okay, ich check's gleich mal aus.
Folgt mir. Nee, aber interessant. Also ich habe jetzt auch gerade, um ehrlich zu sagen, gar keine Frage mehr. Ich bin gerade noch so ein bisschen im positiven erschüttert, dass es einmal keine Regeln gibt. Ich finde das ziemlich geil.
Ja, also es gibt, glaube ich, schon Regeln.
Ja, aber die interessieren.
Und es ist ein richtiger Katalog tatsächlich. Das Problem liegt nur, dass die Leute keine Ahnung haben, wie die das kontrollieren sollen. Und was noch dazu kommt, gerade auch die Leute von Bosch oder so, also da lehne ich mich jetzt auch schon wieder ganz
Das ist die richtige, richtige Stelle dafür.
Mit Halbwissen.
Genau der richtige Podcast für Halbwissen und weit aus dem Fenster lehnen.
Genau. Also ja, und zwar, ich weiß nicht, ob die das jetzt schon haben, aber wenn das ja, also auch zum Beispiel mein Fahrrad, das können irgendwie sämtliche Leute, also die ganzen Leute, die mit mir da irgendwie rumreisen, können das einfach halt in so eine App steuern. Und wenn wir da ins Ziel kommen und die eigentlich dann noch so einen Bike-Check haben und keine Ahnung, was die da vom Bosch machen, die können das ja auch einfach so easy, einfach schnell mal vor dem Bike-Check wieder runterfahren, dass man da das schon auch während dem Rennen theoretisch hoch und runter schrauben könnte als Außenstehender. Und das, also, weißt du, irgendwie im normalen Sport, da ist jedes Medikament, wird da so krank streng kontrolliert, was irgendwie leistungssteigernd sein kann. Und im E-Bike irgendwie kannst du da gerade noch machen, was du willst. Da tue ich mir schon schwer, wenn wir, also wir, habe ich schon das Gefühl, wir halten
gut,
uns
also
echt
ganz
so ein bisschen Anarchie, ganz ehrlich.
Aber auch andersrum könntest du ja einfach per Fernbedienung die anderen Räder ausschalten. So, oder?
Jammer, ne?
Ja, du musst dich ja schon richtig connecten mit dem ganzen Ding. Das kannst du da, also ich könnte mich da jetzt, glaube ich, nicht einhacken, du weil, nicht. Weißt du, jemand bei halt einer meiner Konkurrenten.
Genau, aber.
Ja. Aber ja, genau. Das könnte
der Daniel hat
ja
gerade erwähnt, dass nach seiner WM wird das Rad ja genommen und dann wird es auseinandergenommen.
4 Stunden komplett zerlegt.
Und genau. Ist es bei euch auch so?
Das ja. Ach, nicht echt, so, ne? Wirklich?
Nee, bei denen
also,
nicht.
Also, das ist.
UCE ist nicht so.
Also, das ist so komplett.
Jedermann E-Bike-WM-Organisatoren sind anscheinend ein bisschen besser organisiert ja. als die UCI. Ja.
Wie hoch dürft ihr eure Socken ziehen?
Ja. Haben wir, glaube ich, kein Limit. Doch, ich glaube, bis über den Wadenmuskel klappt das.
Na gut, aber
ansonsten wird genau, ja auch das Teil
im Mountainbike einfach vorbeikommen. Fährt man eh nur Knöchelsocken, oder? Ist doch immer noch so, oder?
Nee. Nee.
Keine, also ich.
Ich kann dir mal kurz zeigen. So. Ja, wobei das sind tatsächlich meine Rennrad.
Ich denke.
Okay, meine, im Podcast hört man, sieht man ja jetzt gar nicht, wo ich meine Socken
ich denke, aber du bist ja auch trotzdem irgendwie nicht beim schlechtesten Team untergebracht und dass da jetzt über den Winter auch nochmal richtig gearbeitet wird in der Technik.
Nee, ich will das auch gar nicht sagen, zumal auch wir auch wirklich kurz vor der WM nochmal echt richtig geiles Software-Update hinbekommen haben. und das war schon richtig gut.
Hey Leute,
gut.
Neue iOS ist da.
Das ist nur einfach so, dass... ja, tatsächlich. Nee, wir haben schon echt gute Leute da auch im Hintergrund und wir haben echt auch eine gute Software an dem Motor tatsächlich dran. Das ist nur einfach... So, dass.
Merkst du die Veränderungen dann? Gibt es da Tests für? Hast du dann so, okay, von 0 auf 100 ist jetzt besser? 0,4 Sekunden oder so? Oder?
Von 0 auf 25?
Ja. Nee, total. Also, der erste Entwurf der neuen Software hatte ich quasi schon 2 Wochen vor der WM bei einem Rennen. Und da bin ich wirklich gar nicht klargekommen. Also war direkt mal so, wow, shit, ich muss komplett mein Fahr...
Ist dann durchgedreht komplett, oder was? Oder was war...
Nee, also das
geraucht.
Hatte irgendwie... nee. Aber es hat halt einfach ganz anders reagiert, wie ich halt zum Beispiel die Technik mit diesem Fahrrad halt schon geübt hatte. Und da musste ich mich halt erstmal komplett neu drauf einstellen und bin erstmal nach den Rennen, nachdem ich da wirklich auch eher schlecht abgeschnitten hat, wobei, also da war ich auch ein bisschen krank, aber anyway, bin ich ja erstmal richtig nach Hause gefahren, habe auf meinen Home-Trails da irgendwie probiert, mich an die Software wieder dran zu gewöhnen, weil das wirklich so unterschiedlich und so anders war, dass ich dann natürlich sofort einen Unterschied fühle. Aber das ist halt auch einfach, weil ich extrem viel ja auch mit dem Fahrrad fahre und da jetzt auch ein bisschen sensibler geworden bin und auch, denke ich, halt so intensiv mit den Ingenieuren ja auch zusammenarbeite, dass ich halt auch kleine Nuancen tatsächlich rausspüren kann.
Das wird so eskalieren in Zukunft. Das wird so eskalieren.
Ja,
wenn ich mir das
Fall.
So anhöre,
also
es dann ist es echt so wie Straßenrennsport, Automobilrennsport. Da wird, wie schnell Autos heutzutage sein können, gerade auch so mit diesen E-Motoren jetzt. Und war zum Beispiel ein Allrad, Fahrrad. Dauert auch nicht mehr lang, 100%.
Was?
Allrad, vorne, ja. Antrieb.
Aber man trifft ja.
Brauchst du nicht.
Ja, brauchst du nicht, aber wird es geben, bin ich mir sicher. Bei also E-Bike-Weiterentwicklung, dann da vorne noch so eine Trommel einzubauen.
Tatsächlich, ja. Tatsächlich, why not? Also es könnte tatsächlich im E-Bike total Sinn machen. Weil,
es gibt schon. Nein, ja, es gibt, ich glaube, das sind das die Uber-City-Bikes, irgendwelche City-Bikes hier in Berlin haben vorne einen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da ist der Motor vorne in der Narbe. Wenn du das Vorderrad hochhebst, dann dreht das schon mit, dann dreht das weiter. Da ist der Motor irgendwie drin. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da ist im Vorderrad in der Narbe,
Test, bitte.
Da ist quasi ein Motor drin. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ich weiß es
bitte
nicht.
Bitte die Woche Test.
Ja, du treibst, treibst hinten an und vorne ist quasi schon, das ist ja Allrad.
Ja.
Ja, aber gibt's schon.
Muss zwei reichen für Allrad, bei Fahrrad.
Ja.
Ja, nee, aber es ist ja tatsächlich so, zum Beispiel jetzt im Enduro, dadurch, dass ja meistens bergab gewertet wird und wenn es jetzt irgendwie ein bisschen rutschiger ist, dann ist ja schon so, dass wir ja eher vorne auch den besseren Reifen irgendwie drauf machen, also mit mehr Profil, mit mehr Grip, um da halt irgendwie ja stabiler drin zu stehen. Und im E-Bike ist es tatsächlich genau andersherum, dass ich da den Reifen mit mehr Profil hinten eher drauf baue, weil hinten eben da ja auch der Antrieb irgendwie ist. Und hätte man ein Allrad, dann wäre das eigentlich, glaube ich, schon gar nicht so doof, ja, tatsächlich. Ich auch.
Okay, gucken wir mal.
Aber ob, kannst du direkt an deine Ingenieure weitergeben, die
Idee. Gucken wir mal so ein bisschen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das
in die Zukunft ist. Ich denke, die sind da schon dran. Was sind deine Karriereziele noch?
Tatsächlich hoffe ich mir wirklich, dass nächstes Jahr der Kalender ein bisschen besser irgendwie organisiert ist und ich wieder ein paar mehr Enduro-Rennen fahren kann von der Enduro World Series. Also zumindest halt nicht, dass beide Rennen irgendwie in einer Woche direkt im Anschluss sind, ohne irgendwie einen Tag dazwischen, weil das ist irgendwie schon sehr unglücklich gemacht gewesen dieses Jahr. Und da ist natürlich mein Karriereziel auf jeden Fall, mich auch langsam mal im Enduro mal ein bisschen zu verbessern und nicht da irgendwie auf einem Fleck zu bleiben, weil ich irgendwie auch einfach keine Zeit habe, auf dem Enduro-Rad zu trainieren, weil ich die ganze Zeit nur E-Bike trainiere. Aber genau, das auf jeden Fall. In der Enduro World Series ein bisschen weiter vorankommen und dann, ja, natürlich auch noch der Weltmeistertitel im E-Bike. Wäre natürlich schon auch schön, wenn das jetzt noch klappt. War schon tatsächlich eine Enttäuschung, der vierte Platz. Aber ja, kannst ja nochmal probieren. Ja.
Mats Pedersen Attitude. Fahr nur zur Weltmeisterschaft zum Gewinn.
Ja, also.
So, warum nicht, ey? Unterstützen.
Ja. Shit. Vor allem hatte ich eben auch mit eurem Freund, oder ja, halt, mit Lukas Baum hatte ich da schon so ein Deal ausgemacht im Oktober in der Coconut Bar. Das habe ich natürlich schon verpasst. Ich hoffe, dass er zumindest
noch rockt. Ich werde das nochmal nachrecherchieren,
in Dänemark. Lukas ist wirklich ein ganz langjähriger Freund und wir haben wirklich gesagt, okay, dieses Jahr werden wir beide Weltmeister oder ich halt Weltmeisterin und ich habe es auf jeden Fall schon verkackt. Ich hoffe natürlich, dass er sein Höhentrainingslager da ein bisschen.
Ja, der ist ja gefühlt nur im Höhentrainingslager. Ja. Aber abschneidet. Ziel ist, wer es nicht weiß, 19. September Marathon-Weltmeisterschaft in Dänemark.
Genau.
Und ich drücke da auch alle Daumen, dass das funktioniert. Und dann
können wir
uns alle in der Coconut Bar sehen, würde ich sagen.
Genau. Genau. Jetzt noch ganz kurz. Ihr seid doch auch übel solche Gravel.
Wir haben eher einen Experten auf jeden Fall im Team.
Ich würde nicht sagen Freaks, wenn dann einer hier.
Ja. Wir haben einen so übelsten Gravel-Freak hier.
Ja, weil ich habe tatsächlich beim Sea Otter Classic in Girona auch so einen klassischen E-Bike-Weltcup. Und Girona ist auch so ein bisschen die Gravel-Hochburg. Und wenn du da vor Ort bist, dann kannst du ja auch direkt einfach selber mal so ein E-Bike-Rennen auch mitfahren und dann siehst du auch direkt, wie das so läuft und was es so für Sachen gibt, die ihr dann auch braucht für euer E-Bike.
Ja, nee, also Bock habe ich da auch, aber ich kann mir eher vorstellen, dass es da quasi sponsorentechnisch Schwierigkeiten geben könnte.
Das hast du gesagt, so kein Problem.
Ja, ja, aber es geht eher um Komponenten, weißt du? Ist ja immer komplex. So ein Konstrukt. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal angucken. Aber eigentlich würde ich mir einfach nur bei euch in die Boxengasse stellen, aber irgendwem und gucken, was Ingenieure machen und so Gerüchte streuen.
So. Boxengirl. Ja. So. Paul Voss.
Das kannst du auch machen.
Nee, sehr geil. Also ich habe keine weiteren Fragen, aber ich habe Hunger.
Ja, ich würde noch mal so, wir stellen ja auch immer so ein, zwei Fragen, die ein bisschen nicht sportlicher Natur sind. Welchen Drink gibt's für dich in der Coconut Bar?
Toll, in der Coconut Bar, puh, das ist schwierig, weil mein Lieblingsgetränk würde ich auf jeden Fall Kaffee sagen, gut, oder Espresso. Ja, okay. Ich glaube, in der Coconut Bar würde ich mir schon irgendeinen Cocktail, einen Fruchtcocktail bestellen.
Ja, was für einen denn?
Ich meine, keine klare Präferenz.
Ja, dann muss ich die Karte angucken. Ja, genau, ich muss die Karte.
Okay, also du hast jetzt quasi kein Lieblingsgetränk, aber in die Coco Bar würde ich jetzt sofort Cuba Libre einfach sagen, oder? Ich meine, das ist also so, wenn man schon in der Coco Bar ist, muss man
Pina Colada. Oder Pina Colada. Ist noch besser so, coconutmäßig.
Ja, genau. Ja. Also auch nochmal für die, die dort eben vor Ort sind. Also es ist ja bei der Roque d'Azur in Fréjus, also jeden Tag Coconut Bar.
Gut.
Freue ich mich.
Also was, wo, wie kann man
Roque d'Azur?
Hi, hier ist Lukas Baum von der Speed Company und ich bin jetzt hier, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen bezüglich der Coconut Bar, die Sophia im Podcast angesprochen hat. Und zwar dreht sich es bei der berühmt-berüchtigten Coconut Bar um eine einschlägig bekannte Adresse bei den Bikern nach der Roque d'Azur, die so als, ja, als Saisonabschluss gilt unter den Mountainbikern. Und nach den erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Rennen trifft man sich dann dort in der Bar, um die Saison ausklingen zu lassen. Und Sophia und ich durften schon in jungen Jahren da mal vorbeischauen und in unserem Fall einen Sieg von mir feiern. Ich glaube, das war 2009 das erste Mal für uns beide. Und seitdem trifft man sich dort immer mal wieder für ein Kaltgetränk, um gemeinsam anzustoßen.
Da muss ich meinen Privatjet doch nochmal voll tanken lassen und dann komme ich da runter. Ey, ich meine, Nizza, da liegt auch mein Boot. Ja. Weißt du, also.
Ja, eben.
Kann ich echt nochmal nice. Vorbeikommen. Ja.
Ja, ey, also ich glaube tatsächlich, also die Folge ist ungefähr so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich will auf jeden Fall auch noch mehr über Tuning rausfinden die nächste Zeit, aber Einsendungen sind immer herzlich willkommen. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, jetzt alle sehr viel Spaß und du hast auf jeden Fall ein bisschen Werbung für die ganze Sache und für dich gemacht natürlich.
Ja, ich bin tatsächlich überrascht. Ich habe wirklich gedacht, ich muss mir so ein richtig dickes Fell anziehen. Ja. Ich hatte, ja, genau. Ich dachte, ich habe so mit so den übelsten Hatern zu tun, ja, aber nee.
Nur Love war ja fast okay. Immer.
Wobei ich jetzt sagen muss, das geht natürlich nicht gegen dich, aber jedermann E-Bike Weltmeister ist schon ein Titel, den würde ich eher für mich behalten.
Ist Premium der Titel, ganz ehrlich. Also damit kannst du in jeden Biergarten auf richtig genau. Heiß aber einreiten.
Ich finde, es
da
geht.
Da sollte auch so ein Weizen drauf auf das Trikot.
Aber es geht nicht mehr jedermann als dieser Titel, oder? Also es ist so die Königsdisziplin des Jedermannseins.
Und trotzdem 9 Minuten 500 Watt gebraucht.
Ja, genau. Ja, da gewinnt auch mit 2 Minuten. Also ich meine, was willst du da machen, ne?
Wie viele waren denn da Tausende. Am Start?
Nee, tausende Zuschauer hat er, aber voll viel, großes Starterfeld, hat er gesagt. Ja. Es gibt einen Livestream davon, den kann man sich immer noch angucken. Alright, ja, ich würde sagen, wir bedanken uns, dass du uns genau, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke euch für die Einladung. Hat mich ja wirklich gefreut, hier so als komplett out of the Industry hier bei euch eingeladen zu sein. Also
wir müssen aber wir bleiben offen.
Wir werden diverser auf jeden Fall mit unseren Themen. Wir sind immer ganz so eingeschränkt.
Ja, also Bundesliga-Team wird auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal überdacht. Dann genau. Müssen wir nochmal ein bisschen Brainstorming machen im Winter.
Ich stell dir jetzt mal vor, wir hätten so ein, also das passt, was passt besser zum Besenwagen als eine E-Bike?
Jedermann-E-Bike-Team.
Jedermann-E-Bike-Team, also ist ja, ja, besser geht's eigentlich.
Mit dem amtierenden Jedermann-Weltmeister.
Und Andi ist Teammanager. Also Andi musste eigentlich Teammanager von sein. Das, also.
Nee, ich werde dann Fahrer, Paul. Ich
ja, du bist
Fahrer.
Spielertrainer einfach so.
Spielertrainer, genau. Geil. Okay, Jungs, war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Vielen Dank, auf Sophia. Jeden Fall.
Ja, danke
und,
euch.
Genau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
BBB. BBB, die Marke, die insbesondere Frauenradsport sponsert, ist in der Folge mit Sophia wieder mal Partner im Besenwagen. Ich habe mich auf der Website von BBB gezielt auf die Suche begeben und bin mit zufriedenem Grinsen in der Kategorie E-Bike gelandet. Nachdem ich schon schmunzelnd über Außenspiegel und gefederte Sattelstützen gestolpert bin, habe ich gelernt, dass es spezielle Bremsbeläge und Ketten gibt, die die Zusatzleistungen besser übertragen und verzögern können. Also wer von euch schon elektrifiziert ist, bei BBB findet ihr alles, was ihr braucht. Was BBB aber ganz allgemein richtig gut kann, ist Radsportzubehör. Schau einfach mal auf der Website vorbei. Wer zum Beispiel noch Equipment für nasses Wetter braucht, Schutzbleche oder Überschuhe, der findet alles zum fairen Preis im Sortiment von BBB. Dazu Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.